Mein Thema heute, ich nehme die Jahreslosung für das nächste Jahr schon vorne weg. Also ich meine, was die Herrnhuter Brüdergemeinde für das Losungsbüchle und so weiter ausgesucht haben, weil ich möchte da ein paar Gedanken sagen. Bleibe in Jesus, das ist mein Gedanke. Und da steht es in dieser Losung aus Jesaja 43, Vers 19a. Das klingt gut. Gott spricht, siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr denn nicht? Also wenn man das so liest, wunderbar. Aber wir müssen davor und danach lesen. Wem gilt dieses Wort? Für wen ist es anwendbar? Wir picken immer gerne Rosinen raus aus dem Wort Gottes und denken jetzt, ich will was Neues schaffen und dann gleich zack zum Fenster raus. Und dann erwischen wir die falsche Tür und dann geht es mit dem Betrunkenen hier in dieser Tage. Ich sitze im Radio und dann höre ich eine Geschichte, dass ein Betrunkener will auf die Toilette im Hotel und statt die Toilettentür macht er die Balkontür auf und geht vom zweiten Stock runter. Glücklicherweise hat unten ein Auto geparkt. So, und die falsche Tür erwischt. Also, so geht's uns manchmal schnell, schnell, schnell. Wenn Gott arbeitet, ich habe etwas festgestellt, wenn Gott arbeitet, arbeitet er kontinuierlich. So auch, dass man nicht die falsche Tür erwischt. Weißt du, das ist so leicht, die falsche Tür zu erwischen. Wir waren letztes Jahr, als ich jetzt vor einigen Monaten mit meiner Frau unterwegs da in Polen war, da waren wir in einem ganz komischen Hotel. Die Schränke haben so Schiebetüren gehabt. Aber auch Bad und Toilette, der hat eine Schiebetür gehabt. Und dann geht meine Frau auf die Toilette und die sagt, also da ist gar keine Toilette. Die sage, doch, da war eine Toilette da. Sie war im Schrank drin. Falsche Tür. Falsche Tür. Wie oft? Und was ich hier sagen will. Ja, sie stand ganz verzweifelt da. Falsche Tür. So. Auch hier diese Stelle, siehe, ich will was Neues schaffen. Wir hören, Gott will was Neues schaffen. Als Jermaine hier mal war, bei uns in einem Gottesdienst aus Neuseeland, die hat was ganz Tolles gesagt. Wenn Gott redet und eine Prophetie gibt, wenn es sofort heißt, das kann 4 Wochen, 4 Jahre, 4 Monate sein und so weiter. Wir denken sofort. Und wir sollten sehr vorsichtig sein, wenn Gott redet, ich will was Neues schaffen. Wenn Gott zu uns redet, dann arbeitet er kontinuierlich, das wächst, gedeiht und entwickelt sich und es wird. Natürlich, wir müssen auch wissen, dieses Timing, Lothar hat letzten Mittwoch das Thema gehabt mit dem Timing, ist es so wichtig, dass wir den Zeitpunkt Gottes erwischen, dass wir mit Gott mitgehen, mit Gott Schritt halten, nicht zu schnell und nicht zu langsam sind. Wir haben da so ein schönes Lied, Jesu, geh voran. Weißt du, und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Wir haben dieses Problem nicht. Wir haben eigentlich das schon abgehackt. Unser Problem als charismatischer Pfingstler ist, wir rennen dem Heiland zu schnell voraus. Und er muss uns einfangen und zurückpfeifen und sagen, langsam Leute, nicht so schnell. Also das ist also unser Problem. Er muss uns auf die Bremse drücken. Den Evangelikalen, und für die gilt das Lied, Jesu, geh voran, für die Baptisten, Methodisten und so weiter, die muss man schieben. Bisschen schneller. Aber die Pfingstler und die Charismatiker, die muss man bremsen. Nicht so schnell. So, ich will was Neues schaffen. Und dann stürzt man ins Leere. Oder stell mal vor, da wäre eine Löwengrube gewesen. Wenn der Mann da zum Fenster rausspringt, statt auf dem Autodach, landet er in der Löwengrube. Wie schnell kann etwas passieren? Wie schnell stürzen wir uns ins Unglück, wenn wir Gottes Stimme hören und ihn nicht richtig einordnen in unserem Leben und mit Gott Schritt halten? Dann fallen wir dem Teufel womöglich in die Arme und merken es nicht. Und wir wundern uns, wenn wir dann gefressen werden oder ruiniert werden, demoliert werden. Gott spricht hier und sagt, ich will Neues. Und das Neue wächst bereits. Und ich, wenn ich so unser Leben anschaue, mein Leben anschaue, das Neue ist immer im Werden. Immer wieder neu und neu. Immer wieder arbeitet Gott kontinuierlich in uns und wir müssen nur mit Gott Schritt halten. Nicht so schnell. Und nicht so langsam. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Aber wir wollen auch nicht vorauseilen. So mit Gott Schritt halten. Es ist gefährlich, wenn man einen Bibelvers sich so schnell rauspickt, ich will was Neues machen und sofort Sachen packen und los. Schlimm, wenn man dann Bibelstellen gebraucht und sagt, der Herr hat's geredet. Du kannst nichts dagegen sagen. Ich will was Neues schaffen. Also Sachen einpacken und Volldampf voraus. Also gefährlich ist es, Wort Gottes aus dem Zusammenhang rauszureißen und dann ganz neue Situationen schaffen oder was es auch immer ist. Und wenn ich dann diesen Abschnitt, und wenn ihr wollt, schlagt Jesaja 43 auf. Und da heißt es, dort denkt nicht mehr an das, was früher war, auf das, was vergangen ist. sollt ihr nicht mehr achten. Also da sind das einige Dinge. Denkt nicht mehr an das, was früher war. Wir müssen also die Vergangenheit abhaken. Zuerst und die Vergangenheit verarbeiten und uns von der Vergangenheit lösen. Der neue Weg ist im Vorschein. Gott hat schon einen Plan für unser Leben und das ist schon vor Grundlegung der Welt. Also eigentlich, was, wenn Gott etwas Neues an uns tut, tut er eigentlich nichts Neues. Das ist schon von der Ewigkeit her festgelegt. Wir erkennen es nur neu. Wir sehen es nur neu. Und es ist in unserem Blickfeld noch nicht sichtbar, aber für Gott ist es schon perfekt. Und dann heißt es weiter, ja, ich lege einen Weg durch die Steppe und Straßen durch die Wüste. Gott macht das. Gott sagt, ich will euch führen, was Neues bahnt sich an, aber ich lege die Wege in der Wüste. Ich mache das für dich. Für mich ist es so groß geworden in den letzten Tagen, Gott ist der Macher. Nicht ich, nicht du, nicht wir. Nicht die Menschen, nicht die Umstände, nicht der Teufel oder irgendetwas anderes, sondern Gott ist der Macher. Alles, was du machst, verbockst du. Alles, was man unüberlegt macht, schnell macht. Und es ist immer ein Problem. Schnell, schnell. Also Gott zeigt dir etwas, es kann durchaus sein, dass es von Gott ist, aber dann der Teufel hetzt einen und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und ich komme zu meinem Thema, so langsam will ich mich anpirschen, ist, der Teufel weiß, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und meistens, wenn du kurz bei der Hingabe, kurz beim Durchbruch bist, dann versucht er mit irgendeiner Aktion, dich umzulenken, vom Ziel abzubringen. Da heißt es weiter, die wilden Tiere werden dich preisen, die Schakale, Strauße, denn ich lasse in der Steppe Wasser fließen und Ströme in der Wüste, und um mein erwähltes Volk zu tränken, heißt es in diesem Jesaja-Abschnitt, Jesaja 43, ich lasse, Gott ist der Wasserquellen aufsprießen lässt, Gott ist der hier, dieser Macher ist in der ganzen Geschichte, ich lasse in der Steppe Wasser fließen. Gott bereitet den Weg für seine Kinder. Dieses Neue ist ein Werk Gottes, nicht von mir, sondern vom Herrn selbst. Und dann geht's weiter hier. Das Volk, das ich mir erschaffen habe, wird meinen Ruhm verkündigen. Gott lässt sein erwähltes Volk vorwärts gehen. Gott ist der, es lenkt. Gott ist der, die Umstände Wasser in der Wüste bereitet, dass du nicht umkommst, dass die Voraussetzungen stimmen. Du musst nur mitgehen. Mit Gott musst du nur mitgehen. Bei Gott bleiben, in seiner Nähe bleiben und dann geht es weiter. Das Volk, das ich mir erschaffen habe zu meinem Ruhm. Das Volk, das ich mir geformt habe. Das Volk, das ich herausgerufen habe. Es ist alles, was du, was ich sind und bin, ist eigentlich nichts als Gnade. Werk Gottes ist es. Und manche Leute denken, ich muss was tun. Wir denken römisch. Und im römischen Denken ist es, ich tue, damit du tust. Ich gebe, damit du gibst. Und wir müssen uns von diesem römischen Denken, dieses alte römische Denken, menschliche Denken, das logische Denken, erlösen lassen. Bei Gott kann ich nichts tun. Sündenvergebung. Ich kann nur zu Gott sagen, hier bin ich, Gott, ein armer, elender Sünder. Hab Gnade mit mir, erbarm dich meiner. Ich kann also Gott nur um Gnade und um Erbarmen bitten. Mehr kann ich nicht. Ich kann nur folgen, mich Gott hingeben, aber dass ich etwas gegen meine Sünde oder für meine Sünde tun kann oder so weiter, ist es nicht möglich. Es ist alles schon getan. Das Neue kommt von Gott und nicht von mir und auch nicht von jemand anders. Was das Neue ist, denn weißt du, dieses Bleiben bei Jesus, warum ich das Neue angeschnitten habe, so viele Menschen möchten vorwärts gehen und die werden aufgehalten vom Feind, gestresst vom Feind, das musst du noch machen. Du musst jetzt springen und jetzt raus und jetzt, du siehst, dann passiert es wie bei diesem guten Mann, dass man vom Balkon runterstürzt. Der Teufel sucht Stress zu verursachen in unserem Leben, damit wir ja nicht zur Ruhe Gottes kommen. Und wenn wir richtig biblisch, göttlich und christlich handeln wollen, wir müssen aus der Ruhe Gottes heraus handeln, aus dem Frieden Gottes heraus handeln. Der Teufel möchte uns beschäftigen, sodass wir genug Stress haben, vor allem religiösen Stress, jetzt erst richtig beten. Wenn Gott dich haben will, dann wird er dich kriegen, mit Gebet oder ohne Gebet. Hört mir, was ich euch sage, das ist sehr hart. Weil ich muss jetzt die Charismatiker bremsen. Die Lutheraner und die Baptisten, die müsste ich schieben. Wenn ich in einer anderen Gemeinde wäre, müsste ich sagen, Leute, Hände hoch, lasst uns Gott loben und preisen. Nein, hier ohne unser Dazutun. Du wirst erlöst ohne Dazutun. Du wirst geheilt ohne Dazutun. Du wirst befreit ohne Dazutun. Es ist alles Gnade. Alles Gnade. Und du wirst gesegnet, ohne dazu tun, ob du jetzt 1.000 Euro opferst oder 10.000 Euro opferst oder gar nichts opferst, du wirst gesegnet, so oder so, weil Gott dich liebt und weil Gott einen Plan mit deinem Leben hat und er schaut nicht auf dein Geld und er schaut nicht, was du tust, sondern er schaut auf das, was der Herr Jesus Christus auf Golgatha für dich und mich getan hat. Das ist, was zählt. Das ist das Verrückte, das können wir gar nicht so richtig fassen. Was bei uns passiert, dann stürzen wir in ungesunde Religiosität. Dann werden wir fromm, mach das, mach dies. Der Teufel ist der Hetzt. Wir sollten mit Gott Schritt halten. Gleichschritt mit Gott gehen. Der Teufel versucht uns im übertriebenen Wissensdrang hinein treiben. Du musst. Weißt du, Gott offenbart dir, was du wissen sollst. Du musst jetzt nicht alle Geheimnisse erforschen und wüsste nicht alle Geheimnisse und hätte der Liebe nicht. Die Liebe ist es, um was es geht. Die Liebe zu Gott und zu seiner Sache, zu seinem Werk und nicht dieser ganze Wissensdrang. Und wenn ich allen Glauben hätte und Berge versetzen könnte, die Liebe bezieht sich auf die Liebe zu Gott zuerst einmal. Du sollst Gott lieben von ganzer Seele, aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Und an deinen Nächsten wie dich selbst. So, aber der Teufel versucht uns in großen Erkenntnisdrang, das musst du wissen, das musst du noch erfahren, da musst du einen Bibelkurs belegen, dann ein Seminar, dort eine Konferenz und dann den Redner hören und so weiter. Nein, du musst in Gott sein. Weil wenn du in Gott bist, wirst du geleitet Schritt für Schritt. Und dann wird dir auch nichts entgehen. Manche Leute, und das ist, die geraten in Panik, so, sie wollen nicht sitzen bleiben, mir würde was entgehen, ich würde was verlieren, oder ich würde nicht mitkommen. Nein, Gott weiß, wie viel er dir aufbürden kann. Er weiß, was er dir aufbürden kann, und was du ertragen und nicht ertragen kannst. Was du wissen sollst, das wird Gott dir schon zeigen. Also, es ist gut zu studieren, zu forschen, sich ins Wort Gottes zu vertiefen. Es ist gut zu beten, Gott zu suchen und so weiter. Diese leibliche Übung. Aber die Bibel sagt, leibliche Übung ist wenig Nütze. Genauso wie Gymnastik für deine Ewigkeit wenig Nütze ist. Was du tun solltest, wird er dir sagen, wird er dir offenbaren, wird er dir mitteilen. Und deshalb hat er auch der Herr gesagt, wenn ihr vor Gericht steht, müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Es wird euch gegeben werden. Wir leben aus der Gnade, aus dem Vollen. Es wird uns gegeben werden. Du machst dir unnötig fromme Sorgen. Und das bist nicht du, sondern der Teufel, der dich dazu hetzt. Unnötige Sorgen. Der Teufel versucht, den Christen also fromme Sorgen aufzubürden. Das müssen wir noch tun und so weiter. Du darfst die Entrückung nicht verpassen. Du darfst die Gnade nicht versäumen. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du erwählt bist für das ewige Leben, wenn Gott seine Hand über dein Leben hat, du kannst die Entrückung nicht verpassen, selbst wenn du möchtest. Gott wird schon dich zurückpfeifen und in dem Moment wird er dich dorthin bringen, wo er dich haben will, dass du die Entrückung nicht verpasst. Es ist wichtig, mit Gott verbunden zu bleiben. Das ist das Wichtigste. Im Herrn zu sein, Tag und Nacht, ob wir sitzen oder schlafen, egal was wir tun, dass wir immer zur Ehre Gottes tun. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ohne mich kannst du nichts tun. Du kannst dein Leben nicht verlängern, nicht verkürzen. Du kannst dein Leben nicht erweitern, was auch immer ist. Es ist alles Geschenk. Ohne ihn erreichst du nichts. Ohne ihn sorgst du dich unnötig. Ohne ihn verschwendest du wertvolle Zeit deines Lebens. Ohne ihn, wenn du ihn nicht in dein Leben einplanst. Das Neue ist da. Gott will dich weiterführen. Gott will dir eine neue Dimension, einen neuen Level deines geistlichen Lebens dir zeigen. Aber es ist noch nicht von dir aus zu verursachen und zu veranlassen, sondern er hebt dich, er trägt dich, er leitet dich. Welche der Geist Gottes leitet, nicht der Verstand, nicht die Wünsche, nicht die Träume, nicht die Illusionen, nicht die Vorstellungen, nicht auch die Motive, jetzt. Ich weiß vieles, was ich tun sollte, aber ich tue es nicht. Warum? Weil ich muss auf die Zeit Gottes achten. Der Zeitpunkt muss kommen für das und jenes, das und dies zu tun. So, und wenn ich erwachsen bin, ich meine jetzt geistlich auch erwachsen, wir sind noch nie am Ziel. Wenn ich das erreicht habe, dann wird Gott mir das Nächste zeigen, wie es weitergeht. Er wird es veranlassen. Der Teufel will uns nur von Jesus wegbringen, dass wir ja nicht auf ihn achten, uns nicht an ihn halten. Jesu, geh voran. So, geh du, Herr Jesus, mach du das. Ist falsch und ihm vorzueilen ist auch falsch. Der Teufel veranlasst uns Christen, dass wir dann gegeneinander kämpfen, gegenseitig uns da Probleme schaffen. Guck mal, der betet nicht. Der wird nicht mitkommen. Oder der ist nicht voll Heiligen Geistes. Wer bist du, dass du deinem Nachbar sagen kannst, er hat den Heiligen Geist, und deinem Nachbar sagen kannst, er hat nicht den Heiligen Geist? Nur der, der mit Gott lebt, der weiß selbst, ob er hat oder nicht. Du bist nicht der Richter deines Bruders, deiner Schwester. Aber die Menschen, die dann denken, jetzt bin ich weiter, also jetzt muss ich woanders hin. Bleibe in Gott, bleibe bei Gott und dann bleibst du auch ruhig und gelassen. Das habe ich gelernt, das muss ich lernen. Weißt du, ich bin auch ein Mensch, der sehr ungeduldig ist und ungeduldig sein kann. Ich kann es nicht erwarten, ich möchte am liebsten jetzt schon im Himmel sein. Aber der liebe Gott hat mich nicht zu sich genommen. Wie gerne wäre ich dort drüben. Gar nicht alt werden, so richtig mit. Ja, bei meiner Taufe war es, ich habe gedacht, es geht zack, 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 getauft, bekehrt, Geist erfüllt, jetzt, oh, Heiligung und jetzt Heiligkeit und jetzt, oh Herr. Ich habe die Phase in meinem Leben gehabt, ich war in einer gewissen Zeit in der Gemeinde, da war ich der einzige Heilige. Ich habe so viel Fehler bei den Leuten gesehen, du glaubst gar nicht, wie der Teufel einem die Augen öffnet. Wie viel Fehler die anderen haben, seine Ehe stimmt nicht, bei dem anderen, ihr Leben stimmt nicht, die saufen und fressen zu viel, was ich alles bei den Leuten gesehen habe, mit dem Geld können sie nicht haushalten und dergleichen. Und ich dachte, ich werde der einzige Heilige. Und wir erleben solche traurige Phasen in unserem Leben, wo wir vorkommen müssen, als wenn wir die einzigen Heiligen sind, bis Gott uns dann auf die Nase fallen lässt. Oh, glücklicherweise hat es niemand gesehen. Glücklicherweise war niemand dabei. So, und dann kannst du wieder dich aufrappeln und dann tust du es so, als ob nichts gewesen wäre. So, ist alles Gnade Gottes. Alles Gnade Gottes. Der Teufel will dich von der Liebe Gottes trennen. Du sollst nur ruhig und getrost bleiben. Gott wird es schon machen. Auch mit dir, mit mir, mit uns allen. Wenn wir mit Jesus leben, dann ist es egal, ob wir sterben oder wir leben, wir sind des Herrn. Römer Kapitel 14, Vers 8. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sind wir auch des Herrn. Wenn du stirbst, bleibst du bei Jesus. Und wenn du lebst, bleibst du auch bei Jesus. Egal, was passiert. Wenn du was tust, du bleibst bei Jesus. Und wenn du nichts tust, bleibst du auch bei Jesus. Verrückt. Das passt in unser westliches Denken, in unsere Leistungsgesellschaft. Diese Vorstellung passt nicht hinein. Aber Gott möge uns helfen, dass unser Verstand erweitert wird, dass wir verstehen, ich kann mit Gott über die Mauer springen. Ich kann sitzen, ich kann warten, ich kann laufen, ich kann alles. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ohne Jesus machst du alles falsch. Mit Jesus machst du alles richtig. Wer ihn kennt, der kennt ihn hier. Und wenn er drüben gestorben ist, kennt ihn dort genauso gut. Und die Geschichte geht weiter, wenn wir drüben sind. Also, und dann, er wird meinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen, so wie er jetzt bisher mein ganzes Leben ausgefüllt hat, was nichts gewesen ist. Die Jahre, die Heuschrecken gefressen haben, die nichts waren, die erstattet er jetzt durch meinen Sündenleben oder durch meine Vergangenheit, durch meine Entwicklung, durch meine Tradition. Hat alles erstattet. Und er erstattet, wenn ich dann drüben ankomme, auch noch was fehlt in Bruchteilen von Sekunden. Und das Interessante ist, die Jünger haben versagt bei der Kreuzigung, sie sind alle davongelaufen, die haben sich alle an Jesus geärgert, da ist keiner bei ihm geblieben, traurig natürlich für den Herrn Jesus, aber das Schöne dabei ist, nach der Auferstehung ist der Herr Jesus allen seinen Jüngern nachgegangen und hat sie alle aufgesucht. Bleiben wird in der Bibel ganz groß geschrieben. Ein paar Gedanken, ein paar Bibelstellen, wenn ihr nachlesen wollt. Johannes 6, Vers 56 ist vom Abendmahl die Rede. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Also wer am Abendmahl teilnimmt, wer das Abendmahl richtig versteht, wer sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, der bleibt in ihm und er bleibt in uns. Das ist diese Transformation, wie Christus in unser Leben hineinkommt. In Johannes 15, Vers 4, da redet er vom Weinstock und von dem Bleiben da in ihm. Er sagt, bleibet in mir. Also passt gut auf, bleibet in mir. Bleibe nicht in der Gemeinde, bleibe nicht in der Kirche, bleibe nicht in einer Organisation, bleibe nicht in irgendwo, wo menschlich zugeht oder wo was menschlich ist. Bleib auch nicht in deinen Gefühlen, bleib nicht in deinem Verstand, bleib nicht in deiner Erkenntnis, bleibt in mir. Bleib auch nicht in deinen Erfahrungen. Bleib in mir, sagt Jesus. Das ist etwas ganz was anderes als in, oder bleib auch nicht in der Theologie. Bleib in mir. Dann bleibe ich in euch. Wenn ihr in mir bleibt, bleibe ich in euch. Also dieses hier, wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, Johannes 14, sondern nur wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Also, wir können keine Frucht produzieren, wenn wir nicht in ihm bleiben. Wer nicht bleibt, Vers 6, wie wird die Rebe weggeworfen und verdorrt. Und das ist die Tragödie vieler Gotteskinder. Wer nicht bleibt, der wird weggeworfen. Der verwirkt sein Leben. Die Rebe ist dann unnötig dran gewachsen und hat sich unnötig entwickelt. Die wird weggeworfen. Wer nicht bleibt. Und deshalb ist das Bleiben ganz arg wichtig. Wer nicht bleibt, wer sich also von dem Herrn Jesus trennt, kann man das? Geht das, dass man sich vom Herrn Jesus trennt? Wer nicht bleibt in mir und sich von mir trennt, der wird weggeworfen oder dahingegeben. Was kann uns von Jesus trennen? Das ist schon ein schweres Wort, Johannes 15. Wer nicht bleibt, wird weggeworfen. Was kann uns von Jesus trennen? Jesus hat weiter gesagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Was ärgert dich an Jesus? Lass uns ehrlich fragen. Lass uns also nicht Theater spielen. Was ärgert dich an Jesus? Alle Apostel waren damals erschüttert. Thomas, einer der war auch als erstes vorneweg, wo du hingehst. Was heißt das, wo du hingehst? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber er will sich das Leben nehmen, haben sie gedacht. Wo gehst du hin? Und Jesus sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Ihr werdet alle erschüttert sein. Dieses Bleiben in Jesus heißt, in der Erschütterung bei Gott bleiben. In Gott bleiben, im Geist bleiben, im Gebet bleiben. Weißt du, der Thomas will auf Nummer sicher gehen. Bei Gott gibt's diese menschliche Sicherheit, die wir uns vorstellen, Sicherheit nicht. Da musst du glauben, Gott vertrauen. Er wollte es genau wissen, dieser Thomas. Und weil er dieses gewisse Etwas nicht gefunden hat, er wusste, Gott will was Neues tun. Aber was ist dieses Neue? Weg in der Wüste machen. Das ist, was Gott wollte. Aber wie soll das alles vor sich gehen? Thomas war nicht da, als Jesus erschien. Der sagt, lass doch den Laden selber machen. Der Apostel Petrus und alles und so weiter. Jesus erschien, er sagt, alles Weibergeschwätz. Das war auch, der hat es nicht für voll genommen. Jesus lebt, ist Jesus auferstanden? Glaube ich nicht. Ich will es nicht glauben. Und er war nicht da, als Jesus stattfand. Aber dann hat er doch irgendwie sich Herz gefasst. Jesus ist diesem Thomas nicht extra nachgegangen. Er ist zwar extra für den Thomas gekommen in die Versammlung, aber er ist nicht nachgegangen. Und dann kommt Jesus in diese Versammlung und sagt, Thomas, hallo, wie geht's dir? Und dann sagt, ich bin's. Und der Thomas sagt, ich glaube nur, wenn ich meine Finger in seine Wunden lege. Und dann sagt Jesus, komm her. Also der Thomas hat die Beziehung zu Jesus verloren, Jesus aufgegeben, nicht in Jesus geblieben, weil er keine Berührung mehr mit Jesus hatte. Jesus hat ihn nicht mehr berührt oder er konnte Jesus nicht mehr berühren. Wenn wir die leibliche und geistliche und seelische und ja, göttliche Berührung des Herrn nicht mehr haben, verlieren wir Jesus aus den Augen, bleiben wir mit ihm nicht mehr angeschlossen. Genauso wie dieses elektrische Licht hier. Wenn da irgendwo eine Leitung durchgeschnitten ist, kommt kein Strom. Die Leitung kann auch da sein. Der Gottesdienst kann auch da sein, die Gemeinde kann auch da sein, aber die Verbindung ist nicht mehr da und wir sitzen im Dunkeln. Da ist kein Strom, keine Energie, die fließt nicht mehr. Und es ist auch genauso das geistliche Leben, wenn wir nicht mehr am Weinstock sind. Ich erzähle eine Geschichte, die habe ich euch schon so oft erzählt, aber es ist für mich, weißt du, wie dumm die Menschen sein können. Als Junge, mein Vater hat einen Baum gepflanzt im Garten und wir haben auf einem anderen Gehöft ausgegraben und bei uns eingegraben. Das war also dieser ganze Baum. Und dann pflanzen wir dieses Bäumchen bei uns im Garten und mein Vater will wissen, was für Äpfel werden es sein? Rote Äpfel oder bunte, gescheckte Äpfel? Was für Sorte wird es sein? Und dann ist ein Apfelansatz da. Wir spielen im Hof Fußball und ein Ball fliegt rüber und da waren einige Apfelansätze da oder eins, wenigstens, wo sich gut entwickelt. Und was passiert? Psst! Und dann wird dieser Apfel abgeschlagen. Keiner hat's gesehen, niemand ist gewesen. Und ich gehe schnell zu meiner Mutter, hol Zwirn. Und dann gehe ich in den Garten und bind den Apfel ganz schön an. Der sah wie echt aus. Und mein Vater kommt und das Erste, das war direkt am Zaun, wenn mein Vater kam, der hat immer geguckt, wie der Apfel ist. Der hat immer erzählt und also wollte wissen, genau wie der Apfel sein wird. Und eines Tages, da kommt er, sehe ich, wie mein Vater kommt und sagt, sag mal, dieser Apfel entwickelt sich gar nicht mehr. Und dann geht er näher ran und dann sieht er Zwirn. Wer hat das gemacht? Zwirnchristen. Und es gibt so viele Zwirnchristen, die sind in der Gemeinde, aber sie sind nicht mehr mit der Gemeinde. Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, der zerstreut und wer nicht sammelt und so weiter. Ich kenne ja diese Geschichte, also dieses Verbundensein mit Christus. dass irgendetwas passiert, irgendwo eine Enttäuschung. Thomas hat eine Enttäuschung erlebt, er ist nicht mehr da, aber er kommt in der Gemeinde, diese leibliche Übersetzung fehlt da, dass die Kraft Gottes in sein Leben kommt. Er ist nicht da, er ist erschüttert. In Johannes 20, Vers 28, da sehen wir, wie Thomas gläubig wurde. Komm her, Thomas, leg deinen Finger in meine Wunden. Was wäre aus Thomas geworden, wenn Jesus ihm nicht begegnet wäre? Wenn er ihn nicht zurückgeholt hätte in sein apostolischem Amt und seinen Dienst, wenn Jesus ihm nicht begegnet wäre? In Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Also wenn ihr in mir bleibt, warum unsere Gebete keine große Wirkung haben? Wir sind gar nicht in Gott. Wir glauben, wir sind bigottisch vielleicht oder religiös, aber diese Verbindung, wie kann ich diese Verbindung mit Gott, dieses Bleiben in Gott, dieses Bleiben in Jesus, dieses Bleiben im Heiligen Geist, wie kann sich das gestalten? Und im Vers 9, Johannes 15, da heißt es, bleibt in meiner Liebe. Nicht bleibt in der Liebe, sondern in meiner Liebe. Das ist in der Liebe Jesu. Bleibt in meiner Liebe. Was heißt das? Jesus lieben. Ob er einem sympathisch ist oder nicht sympathisch ist. Ob er alle deine Wünsche dir von Augen abliest oder nicht. Ob er alle deine Gebete erhört, wie du das denkst und jetzt, oder zwar sofort erhört oder nicht. Bleibet in meiner Liebe. Zu wissen, ich bin von Gott gewollt, ich bin von Gott geliebt, ich bin von Gott geplant und Gott hat seinen Weg mit mir und Gott wird sich durch mich verwirklichen. Wenn es nicht heute, dann morgen, dann übermorgen, wie auch immer. Oder vielleicht auch nie hier auf dieser Erde, sondern vielleicht in der anderen Welt. Also spielt jetzt keine Rolle. Bleibet in meiner Liebe. Also bleiben in Jesus heißt in seiner Liebe bleiben. Bleiben, das ist das Gebot, was wie ein roter Faden durch die Bibel geht. Wir wachsen, wenn wir bleiben. Wir entwickeln uns, wenn wir in einer Sache bleiben. Am Ball bleiben. Das ist so wichtig, am Ball bleiben. Bei der Sache bleiben, ich mache weiter, ich gebe es nicht auf, ich resigniere, ich werde nicht mutlos. Wir werden stark, wenn wir im Training bleiben, in der Übung bleiben. Einfach kontinuierlich fortsetzen, das, was wir hier angefangen haben. Wir werden bleiben. Wir werden uns weiterentwickeln. Wir werden wachsen. In 1. Johannes 2, Vers 17, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Was ist der Wille Gottes? Das musst du rausfinden, und zwar ganz ehrlich rausfinden, dir nichts vormachen, was der Wille Gottes ist. Wir machen uns manchmal so viel vor, was der Wille Gottes ist. Das meiste, was wir uns vormachen als Wille Gottes, ist Quatsch. Der Wille Gottes ist eure Heiligung. Der Wille Gottes ist, dass wir uns zur Ehre Gottes entwickeln. Dass wir Gott verherrlichen, dass wir groß Gott machen. Die meisten Leute, die den Willen Gottes sehen, die denken, die werden Aposteln, Evangelisten, Missionare, die werden Heilungsevangelisten, die werden Propheten, die werden, was weiß ich, halbe Engel. Das ist alles Quatsch. Wir sind zur Ehre Gottes berufen. Zur Verherrlichung Gottes, dass wir die Eigenschaften, die Tugenden des Herrn verkündigen. Das ist unsere Berufung und alles andere ist Unsinn. Alles andere, wenn wir nicht zur Ehre Gottes leben, wenn wir nicht Heilige werden, ist alles Unsinn. Das ganze Prophetenamt, was nicht aus der Liebe zu Gott heraus entspringt und sich entwickelt, durch die Liebe vom Herrn und unsere Liebe zu ihm. Einfach nur die Lieblinge Gottes, aus der Liebe Gottes, das ist das Bleibende. Alles andere vergeht, Hoffnung vergeht, Glaube vergeht, Weissagung vergeht, Zungensprache vergeht, alles vergeht, nur die Liebe bleibt. Und zwar die Liebe zu Gott. Und wenn diese Liebe zu Gott stimmt, stimmt auch die Liebe nachher zu deinen Brüdern und Schwestern. Und an denen kann man nachher messen, wie stark die Liebe zu Gott ist, die Liebe zu Brüdern und Schwestern. Wir gehen weiter in 1. Johannes 2, 28. Kindlein, bleibt bei ihm. Ich habe nicht gesagt, ihr Väter und Mütter oder ihr junge Männer oder junge Frauen. Nein, Kindlein. Bleibt bei ihm. Warum? Weil die das größte Problem haben, wegzufallen oder abzufallen. Weil die das größte Problem haben, laut zu werden. Weil die das größte Problem haben, gestohlen zu werden. Oder weil die das größte Problem haben, dass sie von der Liebe Gottes entrissen werden. Kindlein, bleibt bei ihm. Neubekehrte sollten ganz arg darauf achten, dass sie ganz nah bei Jesus sind. Dass sie mit Jesus wandeln. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht. 1. Johannes 3, Vers 16. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Johannes 4, Vers 16. Also, in der Liebe bleibt in ihm. Kindlein, also dieses Babys, Die Babys sind sehr gefährdet, entrissen zu werden, dass sie plötzlich zu falschen Eltern kommen. Dass die Babys verwechselt werden. Schon so oft passiert. Und man wundert sich dann nachher, wo man aufwächst, in der falschen Familie. Bleibet. Glieder sollten am Leib Jesu Christi bleiben. An der Gemeinde. Ich habe mal was ganz Schreckliches erlebt in meinem Leben. Es ging mir lange Zeit nach. Ich fahre Motorrad mit meinem Freund. Wir machen ein Rennen, Motorradrennen. Und dann passiert ein Unfall. Und einem wird die Hand abgerissen bei diesem Rennen. Und das, weißt du, eine Hand ist was Schönes am menschlichen Körper. Aber eine Hand im Straßengraben. Eine Hand in der Plastiktüte. Also ein Körperteil. Wenn du ein Körperteil siehst, das ist ein Ekel. Und genau das Gleiche, ein Glied getrennt vom Leib. Ist ein Ekel. Selbst wenn es der kleine Finger ist. Selbst wenn der kleine Finger ist, ist ein Ekel. Deshalb, vom Leib getrennte Glieder Jesu Christi sind ein Ekel. Wenn du das noch mal gesehen hast in deinem Leben, abgetrennten Fuß oder Zehen, ist ein Ekel. Sogar die, ja, egal was es ist, abgetrennt vom Leib. Die Glieder abgetrennt vom Leib existieren nicht. Der Leib kann ohne die Glieder existieren, kein Problem. Gut, man gewöhnt sich dann einhändig oder einäugig, aber oder ohne Finger. Aber das Glied geht ein ohne den Leib. Deshalb bleibt am Leib. Und jede Trennung tut weh. Wir wissen ja, was auch Ehescheidung ist. Das ist auch eine Operation im gewissen Sinne. Und manche überleben diese Trennung nicht. Stell dir mal vor, wenn der Körper sich vom Haupt trennt und man hat festgestellt, der Kopf könnte überleben. Das Haupt, aber die Glieder, wie sieht's mit den Gliedern aus? Der Herr trat zu der Gemeinde hinzu, die da gläubig geworden sind, und da heißt es in der Apostelgeschichte 2, sie blieben in der Gemeinschaft, sie blieben im Brotbrechen, also die Glieder hielten zusammen. Und wenn Gott Menschen zusammentut, ich kann meine Freunde aussuchen, aber meine Geschwister kann ich mir nicht aussuchen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die musst du nehmen, wenn sie kommen. Ob es jetzt Junge ist oder Bruder oder Schwester ist, du musst sie annehmen. Und wir müssen hier in dieser Gemeinde lernen, uns einander anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Wenn wir das nicht kapiert haben, haben wir Gott nicht verstanden. Der Herr trat zu der Gemeinde, die da gläubig geworden sind. Was Gott zusammengefügt hat, steht in der Bibel, soll der Mensch nicht scheiden. Und ich sage, nein, der Finger gehört gar nicht da. Stell dir vor, ich würde meinen Finger hier im Kopf anpflanzen. Und das wird ein Horn dann. Glieder, Gott hat die Glieder alle am richtigen Platz passiert. Er weiß, was er einem Glied zutrauen kann. Was die Hand kann, das kann der Fuß nicht. Vielleicht. Manche können auf den Händen laufen. Aber das ist sehr mühselig und sehr beschwerlich. So, wir sollten auch da entdecken, unsere Funktion als Glieder am Leib Jesu Christi. Und jedes Glied dient dem anderen Glied, ergänzt das andere Glied, ist so wichtig. Aufzugeben oder loszulassen, wegzugehen, ist schwieriger als zu bleiben. Und ich möchte über das Bleiben hier heute sagen. Letzte Woche oder letztes Mal haben wir vom Freund gehabt, der letzte Gottesdienste, wie wichtig ein Freund ist. Weißt du, eine Freundschaft hast du ganz schnell verspielt. Eine Freundschaft hast du gleich leicht verloren. Aber einen Freund zu gewinnen, brauchst du ein Leben lang. Um einen Freund zu gewinnen und eine Freundschaft aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen. Es ist viel schwieriger zu bleiben. Und das kostet Kampf. Für das andere wegzurennen, wenn Gefahr da ist, da braucht man kein großes Kunststück. Und da brauchst du auch nicht besonders viel Gnade dazu. Aber zu bleiben. Ich habe eines festgestellt. Menschen, die sich von Jesus trennen oder sich getrennt haben, die werden hyperaktiv. Die müssen etwa ihre Defizite zudecken, zeigen und beweisen, wie geistlich sie sind, wie hingebungsvoll sie sind und so weiter. Und je weniger von der Liebe Gottes in ihnen ist, desto aktiver sind sie. Also wenn du Christen findest, und deshalb nichts gegen Aktivität, wir sollen dem Herrn dienen mit Freuden, wir sollen vor sein Angesicht kommen mit Frohlocken, aber diese Hyperaktivität, vor der sollten wir uns hüten. In der Offenbarung, in einem der Sendschreiben heißt es von der Gemeinde zu Ephesus, je länger du tust, umso aktiver bist du und so weiter, und du tust so viel für mich, aber ich habe was wider dich, Die erste Liebe, auf die kommt es an. Man versucht, die Trennung zu überspielen, die Defizite zuzudecken, und das mit Aktivität. Viel beten, viel dann und so weiter. Du musst nichts zudecken, denn du lebst nicht mehr aus der Gnade, sondern aus den Werken, dann, wenn du etwas vorspielst. Dieses Hyperaktivsein. Wir haben eine Bleibepflicht beim Herrn Jesus. Bleibt bei mir, bleibt in mir. bleibt bei mir. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1. Bleibt in Jerusalem. Er hat ein Gebot gegeben, er hat gesagt, rennt nicht hin und her, es passiert nichts, wenn ihr hin und her rennt. Ihr müsst zusammenbleiben. Ihr müsst zusammen beten, zusammen auf meinen Heiligen Geist warten. Ihr müsst es zusammen machen. Bleiben. Das ist die eine Seite. Ich möchte jetzt die andere Seite nehmen. Die Emmaus-Jünger, die haben ein schönes Gebet gesprochen. Und ich denke, das ist auch ein sehr schönes Gebet in Lukas 24. Die haben gesagt, Herr, bleibe bei uns. Es will Abend werden. Dieses Bleiben, dass wir bei Gott bleiben, ist eine Sache. Aber wir müssen auch Gott bitten, Herr, bleibe bei uns. Herr, bleibe bei uns. Es wird dunkel. Herr, bleibe bei uns. Es wird schwierig. Herr, bleibe bei uns. Ich habe Angst. Herr, bleibe bei uns. Es geht nicht mehr weiter. Herr, bleibe bei uns. Also dieses Bleiben ist eine Wechselbeziehung. Weinstock und Rebe. Die Nähe, die Gegenwart Gottes, um die muss man ringen. Herr, bleibe bei uns. Ich trage meinen Teil bei und ich muss auch den Herrn bitten, bleibe bei uns. Ich brauche deine Begleitung. Ich brauche deinen Schutz, Herr. Ohne dich kann ich nichts machen. Dieses Bleiben. Auch Gott muss bei uns bleiben. Und nicht verlassen. Herr, bleibe bei uns. Wir haben genug Erschütterung gehabt. Herr, bleibe bei uns. Herr, wir sind schon genug Krisen durchgelaufen und durchgegangen. Herr, bleibe bei uns. Das ist das, was die Jünger damals den Herrn gefleht haben. Herr, bleibe bei uns. Dieses Bleiben von Gott aus und dieses Bleiben von uns aus. Und Bibelstunde ist nicht Bleiben bei Gott. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redet, dieser Emmaus-Jünger. Also Jesus erklärt, bleibe bei uns und dieses Brotbrechen, dieses zusammen am Tisch sitzen, zusammen Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben und Gemeinschaft untereinander zu haben, das ist der Punkt, was wir unbedingt in unserem Leben brauchen, die Gegenwart Gottes. Wie bleibt man bei Jesus? Gut, dass du fragst. Gut, dass du fragst. Wie bleibt man bei ihm? Herr, bleibe bei uns. Vielleicht Johannes Kapitel 6, Vers 67. Es wird schwierig in dem Jüngerkreis. Kein Brotvermehrung mehr, keine Heilung mehr, keine übernatürliche Wunder, keine Sturmstillung mehr. Also keine dieser sensationellen Dinge mehr im Leben der Jünger. Und da geht einer nach dem anderen weg. Wir wissen, Jesus hat etwa 70 Jünger oder 80 Jünger gehabt. 12 Apostel und dann die 70 anderen noch, die er noch dabei hatte. Und da ging der eine zurück, der andere blieb weg, der eine blieb wieder weg und so weiter. Und am Schluss sind nur noch 12 Apostel übrig geblieben. Und dann fragt er, wollt ihr auch weggehen? Und dann geht er jetzt alle 12 so der Reihe durch und sagt, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch zurückbleiben? Wollt ihr auch sitzen bleiben? Und dann geht es im Garten Gethsemane, sind sie sogar die letzten eingeschlafen. Könnt ihr mit mir nicht eine Stunde wachen? Dieses Bleiben, schon allein dieses Wachbleiben ist den Jüngern so schwer gefallen. Wollt ihr auch weggehen? Diese 70 haben sich heimlich von Jesus abgesetzt. Keine Teufelaustreibung mehr, keine Krankenheilung mehr, keine Brotvermehrung mehr. Kreuz, Leiden, Tod. Das war, was jetzt Jesus angesagt hat und darauf bereitet er sie zu. Aber das ist zu kompliziert. Ihr werdet euch alle an mir ärgern, hat der Herr gesagt zu seinen Jüngern. Und jetzt bleibt ihr. Jetzt muss die Frust aufgearbeitet werden, die sie hier hatten. Und wie sieht es mit uns? Kriegen wir die Frust im Griff? Wenn ein Glied am Leib Jesu sich verabschiedet oder Gott Jesus die Gefolgschaft verweigert, da ist der Herr Jesus selber hier beleidigt und so weiter. Und er fragt, wollt ihr auch weggehen? Weißt du, jetzt wartet er auf die Antwort, nein, Herr, wir wollen nicht weggehen. Aber wohin sollen wir gehen? Fragt Thomas, gerade Thomas, wohin sollen wir gehen? Wie soll es weitergehen? Jesus geht weiter, ob wir mitgehen oder nicht. Er muss seinen Weg gehen, er muss seinen Weg zu Ende gehen. Golgatha, Gethsemane und so weiter. Er geht weiter. Und jetzt wollen wir mit Jesus mitgehen, da wo er hingeht? Weißt du, ich will mit Jesus mitgehen. Wie weit willst du mit Jesus mitgehen? Bleibe bei ihm. Willst du mit ihm mitgehen, solange es Brotvermehrung gibt, solange Dämonen ausfahren? Willst du mit ihm mitgehen, solange Kranke geheilt werden? Willst du mit ihm mitgehen, solange Massen Jesus zuhören? Oder was passiert, wenn die Massen nicht mehr da sind? Dieser Massenzulauf, diese Begeisterung nicht mehr da ist. Sind wir immer noch bei Jesus? Wollen wir auch mit ihm noch mitgehen? Wenn jetzt die Verhaftung stattfindet? Wenn jetzt die Kreuzigung stattfindet? Wie viele Leute waren am Kreuz noch beim Heiland? Die kannst du bald abzählen. Brauchst du nicht an einer Hand oder an zwei Fingern. Wie viele waren und so weiter, wie viele sind mit ihm mitgegangen, wie viele sind mit ihm bis zum Schluss stand geblieben? Petrus sagt, ja Herr, ich mach das. Und du siehst auch so, dieses Bleiben von dir aus, von uns aus, kannst du nicht schaffen. Ich kann dieses Bleiben bei Jesus selber nicht machen. Weißt du, wenn Schwierigkeiten kommen, falle ich ab. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber kriege ich Angst. Wird es mir dunkel und schummelig und schwindelig und so weiter. Und ich weiß von vornherein, ich schaff's nicht. Natürlich, Herr. Und im Gebet, wir beten, Herr, auch wenn dich alle verlassen. Ich, Simon Petrus, bleib bei dir bis in den Tod. Und ich nehme einen Revolver oder einen Dolch oder ein Säbel oder was es auch immer ist. Ich nehme es mit und ich werde für dich kämpfen, auch wenn ich sterben müsste. Und jetzt kommt so ein einfaches Mädel da und sagt, guck mal, der war es auch mit Jesus. Ich kenne den Menschen nicht, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Du siehst also, wie plötzlich der Mensch schwach wird dem anderen Menschen gegenüber. Von dir und von mir aus kannst du, kann ich nicht bei Jesus bleiben. Wir brauchen die Gnade Gottes. Wir brauchen die Gnade Gottes. Und Geschwister, deshalb, wenn jemand mal schwach wird, nicht gleich den Glauben verlieren, nicht gleich erschüttert sein und nicht gleich die Welt zusammenbrechen lassen. Sogar der große Apostel Petrus versagt in einer entscheidenden Stunde und sie verließen ihn alle. Und der Johannes, der Jüngling da, da ist einer, der ist nackt davon gelaufen, der hat versucht bis zum Schluss da zu bleiben, aber sein Kleid hat er fahren lassen, auch der ist um sein nacktes Leben gerannt. Sonst wäre er auch dran. Hätte daran glauben müssen. Also es gibt Dinge, wo wir nicht bis zum Schluss geblieben sind. Natürlich, wir wissen den Petrus später, erfüllt vom Heiligen Geist, als er dann gekreuzigt werden sollte, angeblich. Das ist eine Legende. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das die Situation war, wo der Herr Jesus sagt, wenn du mal älter bist, dich wird ein anderer gürten. Und dich wird ein anderer gürten. Und dann sprach er, welchen Todes er sterben wird. Petrus ist gekreuzigt worden, aber er sagt, Leute, ihr könnt mich kreuzigen, aber nicht so wie mein Herr und Heiland gekreuzigt wurde, kreuzigt mich Kopf runter. Er ist gekreuzigt worden mit dem Kopf nach unten. Er wollte nicht so sterben, wie sein Herr gestorben ist. Du siehst also später, voll Heiligen Geistes, war er in der Lage. Ohne den Heiligen Geist schaffst du, schaff ich es nicht. Dieses Bleiben in ihm. Lass mich weitermachen. Leute, die nicht bleiben wollen, die finden viele Gründe, von Jesus wegzugehen. Wir haben in der Bibel, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Also das ist zuerst mal, weißt du, diese Berge sind mir zu hoch. Oder Johannes Markus, er wollte nicht mit Paulus mitgehen, weil der zu stressig für ihn war. Es gibt Dinge, dass irgendetwas uns weglockt, wegholt von unserer Vision. Wir wollen Gott dienen, aber so habe ich das nicht gedacht. Lothar, einsteigen, aussteigen aus dem Flugzeug, nächste Maschine und so weiter. Wir haben nachher Urlaub vom Urlaub gebraucht. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber fast. Weißt du, ich will mit dir mitgehen, aber dann jede Nacht ein anderes Bett. Ich habe einen Evangelisten mal, oder ich bin mit einem Evangelisten nach Jugoslawien gefahren. Er sagte, Bruder Matudis, wenn ich das gewusst hätte, ich wäre ein einfacher lokaler Prediger geblieben. Immer zu Hause mein gemütliches Bett, aber jede Nacht ein anderes Bett. Und wir waren in Jugoslawien, damals war es noch Tito, Regita Titum. Da waren die Betten zu kurz und wir mussten eine Nacht sogar abwechselnd schlafen. Einmal halbe Nacht schlief er im Bett und die andere Hälfte schlief, weil das zu schmal war, zu viel beide. Wir sollten beide in einem Bett schlafen, das ging nicht. Mission. Leute, viele Leute möchten in die Mission gehen, aber die wissen nicht, was Mission bedeutet. Die packen ganz schnell dann ihre Koffer und wollen wieder gleich nach Hause und die sagen, unser Missionsfeld ist zu Hause. Mission, Gott dienen, was es auch wirklich bedeutet. Aber Demas hat die Welt gewonnen, lieb gewonnen. Die Bibel sagt uns auch von Leuten, die bleiben und nicht bleiben. Wären sie von uns gewesen, wären sie bei uns geblieben. Ich arbeite hier ein Thema, einfach dieses Bleiben in Gott, Bleiben bei Jesus auf. Und es bewegt mich eigentlich. Wenn Menschen nicht von Gott hinzugetan worden sind zur Gemeinde und wenn sie ihren Platz nicht von Gott zugewiesen, direkt, höchstpersönlich, nicht von Menschen eingeladen und gelockt und dann gesagt, das ist dein Platz. Nein, der Heilige Geist hat denen gesagt, das ist dein Platz. Wenn das der Heilige Geist einem nicht gezeigt hat, dann wirst du nach früher oder später den Platz verlassen und es wird nicht aushalten, es wird zu stressig werden. Aber wenn der Heilige Geist einen platziert hat, wenn man weggehen will, man findet immer eine Gründe. Wie ist noch nie passiert in meinem Leben. Aber eine Schwester, ich bin in Stuttgart, war das, ich nehme sie als Glied in der Gemeinde auf und dann frage ich, Normalerweise frage ich nicht, aber irgendwie ist mir diese Frage ausgerutscht. Hat noch irgendjemand was zu sagen, dass sie nicht Mitglied werden sollte? Oder hat jemand eine Frage? Dann sagt die Schwester, die Mitglied werden möchte, wie kann ich aus der Gemeinde austreten? Beim Eintritt in der Gemeinde fragt sie, wie kann ich aus der Gemeinde austreten? Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie trete ich aus der Gemeinde aus. Gewiss, ich weiß, ich kann so ein Schiebstück abschicken und sagen, hiermit trete ich aus dem Verein aus. Aber das ist nur der Verein. Aber die Gemeinde ist mehr als ein Verein. So, wie trete ich aus der Gemeinde aus? Ich habe gesagt, Schwester, du stellst mir eine ganz schwere, komplizierte Frage. Ich weiß jetzt im Augenblick auch nicht so, aber lieber Gott, hilf mir. Was soll ich dir sagen? Und ganz spontan, es wird euch gegeben, was ihr sagen sollt. Und mir wurde ganz spontan eine Erkenntnis zuteil, und man lernt immer bei solchen Sachen, und eine Erkenntnis zuteil, und ich dachte, hör mal, es gibt drei Sachen, oder drei, ich weiß nicht, wie ich auf die drei kam, aber auf jeden Fall drei Punkte, wie man aus einer Gemeinde austreten kann. Zuerst einmal, wenn du wegziehst, dann kannst du aus der Gemeinde, dann verlässt du automatisch die Gemeinde. Wenn du vom Glauben abfällst, dann verlässt du auch automatisch die Gemeinde. Und wenn du stirbst, ist der dritte Grund, wie man aus der Gemeinde rauskommt. Aber sonst ist mir kein anderer triftiger Grund eingefallen, wo ich mit der Bibel auch von Gott aus begründet hätte können, der Schwester gegenüber, wie ich sie die Gemeinde verlassen könnte. Wie kann ich aus der Familie Matutis raustreten? Entweder ich heirate, also wenn es jetzt ein Mädchen ist, eine Frau, einen anderen Namen anlege, aber ich bleibe ein Teil meiner Familie, bis ich gestorben bin. Und ich kann nicht sagen, ich habe mit den Leuten nichts zu schaffen. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich kann sie verleugnen. Ich kann mich meiner Eltern schämen. Ich kann sagen, ich kenne meine Eltern nicht. Ich will mit diesen Eltern nichts zu tun haben. Kann ich auch. Oder ich lebe damit und ich finde mich damit ab. Und mache aus meinem Namen das Beste. Und aus der Familie das Beste. So. Ich habe festgestellt, wenn Menschen von Gott weggehen, auch die Jünger, ich gehe jetzt von den Jüngern aus, also wenn sie nicht in Gott bleiben, so wichtig dieses Bleiben von Gott aus gesehen, die abgefallenen Jünger, die machen da die Tür auf und landen dann irgendwo. Ich habe also Leute gesehen, die weggehen, dass sie bei den Sekten und Irrlehren gelandet sind. Das ist also automatisch, du hast nicht mehr den Schutz, die Rückendeckung von Brüdern und Schwestern. Dann kommen sie in einen Trott, dann schmoren sie im eigenen Saft, wenn sie von Gott weggehen im gewissen Sinne. Oder es wird dann 7-mal schlimmer wie es vorher. Ich habe Leute, also die von der Gemeinde irgendwie vom Reich Gottes weggegangen sind, die landen in der Psychiatrie, werden krank, werden aus der Bahn geworfen, verzweifeln. Ich habe keinen Menschen, oder nie, also sie haben wirklich keinen Menschen, weil sie die Menschen verlassen haben. Sie werden süchtig, zerbrechen und nicht ganz wenige finden auch den Weg wieder zurück, auch wenn es Umwege sind. Und dann kommen sie und dann müssen sie wieder alles von vorne anfangen, da wo sie mal abgebrochen haben. Gott geht uns nach, Gott liebt uns. Aber es hat seinen Preis, wenn wir die Wege Gottes verlassen. Viele werden dann unbrauchbar für das Reich Gottes. Weißt du, manche sind ganz kurz davor und der Teufel fängt einen kurz vor dem Durchbruch, kurz vor dem Ziel ab. Das ist der Versuch, Gottes Plan zu vereiteln. Immer wieder kurz davor, wir haben ja Weihnachten und wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen, mir ist die Geschichte hier von Weihnachten, der Teufel versucht systematisch den Plan Gottes zu unterminieren. Eine andere Gesellschaft soll gezüchtet werden, die Riesen, die dann vor der Sintflut kommen. Dann Israel sollte ausgerottet werden, Holocaust und so weiter. Er wusste ganz genau, aus den Juden kommt der Messias, der Heiland, der Erlöser und so weiter. Und dann Herodes tötet alle Kinder, die bis 2 Jahre alt sind in Bethlehem. Und er dachte, Jesus ist bestimmt auch dabei. Du siehst also, der Teufel setzt alles dran, um Gottes Werk kurz vor dem Ziel zu unterminieren, auszuhöhlen, zu vernichten. Und Menschen, die von Gott weggegangen sind, ich denke an ganz besonders an einen Pastor, der vor mir mal in Stuttgart war als Pastor, der hat unheimlich viele Talente. Der konnte Akkordeon spielen, der konnte singen, der hat einen Chor geleitet und der konnte fantastisch predigen, war sehr beredet und dergleichen. Und er hat irgendwie, ist er aus der Bahn geworfen. Weißt du, den hat es in Deutschland nicht mehr gut gefallen. Und Deutschland war nicht mehr gut genug, ist ausgewandert nach Kanada. Und wenn man nach Kanada auswandert, sollte man nicht im Winter auswandern. Und er ist im Winter ausgewandert und dann wohnte da irgendwo in so einer kalten Gegend, hat da sein Haus gehabt und da kamen plötzlich Wölfe. Und man muss vorstellen, wenn man keine Wölfe gewöhnt ist, keine Wölfe gesehen hat, die Wölfe sind ums Haus gegangen und geheult und seine Frau, und die haben sich eingeschlossen und die haben an die Fenster gesehen im Winter, wie dann die Wölfe zum Fenster reingucken. Er hat einen Nervenzusammenbruch gekriegt, kam wieder zurück und er war hier nicht mehr brauchbar für Gott. Und das Problem ist, er ist alkoholsüchtig geworden. Bis heute steckt er tief im Alkohol und dergleichen. Er ist gottesfürchtig geblieben und hat den Herrn lieb gehabt irgendwie. Und ich habe mit ihm versucht, öfters zu reden und aufzusuchen. Seine Kinder habe ich getauft und so weiter. Aber der Schock, eigenen Weg gegangen. Gott hat ihn nicht nach, der hat einen Ruf für Deutschland gehabt und nicht nach Kanada. Und das war eindeutig. Aber wo er so richtig so auf seinem Höhepunkt in seiner Blütezeit geistlich war, hat der Teufel ihn abgefangen. Kanada. Und der Teufel versucht uns, ja, wenn es uns zu wohl wird, abzufangen und dann woanders umzuleiten. Bleibe. Bleibe, wo Gott dich platziert hat. Und wenn Gott will, dass du nach Kanada kommst, du kommst automatisch nach Kanada, ob du willst oder nicht. Aber es ist dann, weißt du, dann schubst der Herr. Es ist besser, Gott schubst einen, anstatt dass ich dem Herrn vorausrenne. Gott muss uns schubsen. Und weißt du, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Und wenn Gott einen Plan mit einem Menschen hat, irgendwo ihn hinzubringen, dann kriegt er ihn hin, ob er es glaubt oder nicht glaubt. Gott redet zwei oder dreimal ganz besonders zu einem Menschen und drängt und öffnet die Türen. Lieber bist du beim lieben Gott langsamer als du schnell. Das ist, was ich sage, als erfahrener Prediger. Ich predige bald schon 40 Jahre und diene dem Herrn. Lieber, du bist langsamer und ungehorsam dem Herrn und der Herr muss dich pushen wie den Jona. Vielleicht gehst du auch mal in die falsche Richtung mal und sagst, nein, Herr, ich habe Angst. Aber dann bringt Gott dich an den Punkt, wenn er dich vorgesehen hat für Ninive, dann gehst du nach Ninive, ob du willst oder nicht. Und du kommst nach Ninive. Und du wirst in Ninive ein Segen sein und in Ninive wird eine Erweckung geben. Aber wenn Jona jetzt von selber nach Ninive gerast wäre, ich sagte, Jona hätte so ein Zirkel, so ein Chaos in Ninive verursacht und so viel Unruhe und so viel Panik dort verursacht. Aber dadurch, dass Gott ihn jetzt dorthin gebracht hat und der Herr verschaffte einen Fisch und der Herr verschaffte einen Rizinus und der Herr verschaffte einen Wind und der Herr verschaffte alles. Weißt du, das ist, wie man in Gott bleibt. Gott verschafft. Das Fleisch sagt nein. Und ich sage euch eines, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Wenn es von Gott ist, sagt dein Fleisch immer nein. Nein. Und oder du handelst dann fleischlich und es ist nicht richtig, wenn Gott redet, dass du sagst, ja Herr, ich gehe. Weißt du, dass zuerst einmal, und das ist nein Herr, mich kriegst du nicht hin, such dir einen anderen, ich habe eine schwere Zunge. Ich stottere. Ich bin nicht begabt, ich habe keine Ausbildung, ich habe nicht Theologie studiert. Herr, also mich kannst du nicht gebrauchen. Du siehst also zuerst, ja Herr, ich bin bereit. Zuerst mal könnten wir da sogar noch zwei Leute da umkippen und verscharen. Aber dann plötzlich, wenn es darauf ankommt, Herr, ich kann's nicht. Aber dann, wenn Gott dich nimmt, dann kannst du's. Dann hat sogar Gott Hilfsmittel, sogar den Aaron stellt er dann an Seite. Also dieses Bleiben in Gott. Also ich habe immer Angst vor Menschen, die Gott dienen wollen. Und sofort, wenn der Heilige Geist einmal gesprochen hat, dass sie schon 10-mal rennen. Ist verkehrt. Weißt du, für mich sind die Leute am liebsten, die sagen, nee Herr, ich muss noch überlegen, bitte hilf mir. Gib mir noch 10 Tage zum Beten, noch 40 Tage zum Fasten. Und dann erst, wenn es nach 40 Tagen immer noch da ist, dann glaube ich, dass es doch reif ist für Gott. Und dann kannst du es nicht anders. So viele Menschen sind zu Narren geworden, haben ihre Talente verpulvert, weil sie nicht auf den Herrn gehört haben, sich vom Herrn nicht leiten ließen. Wir müssen mit dem Herrn zusammengehen im Gleichschritt. Viele sind unbrauchbar geworden für Gott, weil sie einfach sich hineingeworfen haben, gesagt, ja, Herr, ich gehe. Petrus, ich werde sterben für dich. Du kannst es nicht. Und Gott muss dich fähig machen, für ihn zu sterben. In der Bibel heißt es, dass sie sich für weise hielten, sich besser hielten, sich reif hielten, sich erwachsen hielten oder fähig hielten und zu was höherem sich berufen glaubten. Als das passierte, wurden sie zu Narren. Und ich denke, dass in ihm bleiben heißt es, Herr, ich kann's nicht. Das Beste ist, wenn du predigen sollst und statt hier zu predigen, in den Zoo gehst. Dann bist du richtig. Dann bist du berufen zum Predigen. Wenn du sagst, ich kann nicht. Also ich gehe lieber zu den Affen. Nein, das ist wirklich wahr. Jemand, der sich um eine Sache reißt, er ist nicht würdig und nicht fähig und nicht berechtigt für die Sache. Denn um die Sache Gottes reißt sich kein Mensch. Um Gott zu dienen, reißt niemand sich. Da muss man hingeschubst werden mit aller Gewalt des Himmels. Mit aller Macht des Himmels. Da muss man vom Heiligen Geist, ja, mit Brecheisen hingebracht werden. Damit man dorthin kommt. Um Himmels Willen, da gehe ich nicht. Ich habe Einladung, nach Russland zu gehen. Ich habe den Schwestern geschrieben, ich weiß, dass ich nach Russland gehen soll und kann. Aber ich habe denen geschrieben, ich sollte im November jetzt hingehen zu einer Konferenz. Und die haben mir geschrieben, über 1000 Pastoren würden kommen. Freilich, aber mir ist Russland so kalt, dass ich das letzte Mal da war. 30 Grad minus. Habe ich denen gesagt, ich komme im Sommer. Und wenn die mich im Sommer immer noch einladen, dann werde ich im Sommer gehen. Ich reiß mich nicht darum. Weißt du, wir müssen auch den Moment, den Punkt erleben, wo wir nicht mehr reißen. In Christus bleiben, ich muss mich nicht mehr reißen. Ich muss nur Gott dienen. Ich kann Gott. Und weißt du, für mich, ich kann Gott hier genauso gut dienen wie in Moskau. Warum? Da gibt es genug Gottlose hier. Und schwer ist überall. Jemand hat mir geschrieben, die Juden zu missionieren ist schwer. Also furchtbar, man kann die Juden nicht missionieren, die Juden glauben nicht an Gott und so weiter. Ich habe dieser Person zurückgeschrieben, sag mal, die Deutschen, wie sieht es mit den Deutschen aus? Sind die Deutschen leicht zu missionieren, Frankfurt, oder ist es leicht zu missionieren, ist noch schlimmer. Da sind die Juden wahrscheinlich noch viel leichter zu missionieren, als die Deutschen, die Frankfurter. Ja, die Juden sind schwer zu missionieren. Und diese Person ist aus Jerusalem weggezogen, die wohnt in Jerusalem, wollte in Jerusalem missionieren, für die Juden missionieren und gibt auf und sagt, die Juden zu missionieren ist schwer. Schwer ist überall. Ich weiß nicht, wo es leichter ist. Ich habe geglaubt, in Afrika wäre es leichter. Aber geh mal nach Afrika, da hast du Dämonen, da hast du unreine Geister, da hast du alles Mögliche, da hast du ganz andere Probleme. Und wenn ich meinen Bruder Etter frage, dann sagt er, und er hat auch selber gesagt, es ist so hart, bei uns in Kongo zu missionieren. Aber wie? Weißt du, du glaubst immer, da wo du nicht bist, ist leicht. Vergiss es. Überall ist Ninive. Überall sind die Juden genauso schwer. Ob die Schweizer, die sind genauso hart, oder die Norweger oder die Skandinavier, die sind genauso hart und so schwer zu bekehren, fast genauso unmöglich zu bekehren. Und nur dank der Gnade Gottes können die gerettet werden. Und so auch nur dank der Gnade Gottes kann ein Jude gerettet werden oder ein Deutscher oder wer auch immer. Manche glauben, die Amerikaner, die sind so offen für das Evangelium. Ich war drüben und dann sagt mir der Pastor, ich muss mich entschuldigen. Früher, da haben wir Sonntagabends und Sonntagmorgens Gottesdienst gehabt, zweimal und dann mittwochs. Heute haben wir nur noch Sonntagsgottesdienst. Weißt du, unsere Leute sind nicht mehr zu bewegen, regelmäßig in die Kirche zu gehen. Einmal in der Woche reicht's denen. Und Amerika braucht Erweckung. Also, wo gibt's Erweckung? Wo ist leichter? Hier. Da, wo du wohnst, das ist spielend hier. Du kennst die Umgebung, kennst die Menschen, was auch immer ist. Wollt ihr auch weggehen? Eine ganz schwierige Frage. Jetzt, wo es wirklich ernst wird, wo es jetzt wirklich um die Wurst geht. Weißt du, solange es noch um die Posten, Ministerposten ging, der eine rechts und der andere links, da waren sie noch alle fest dabei, wo es noch Brot die Fülle gab und Tausende satt wurden. Aber jetzt, wo es wirklich um die Sache geht, wo was Neues entstehen sollte, wo das Neue jetzt aufsprießt, Golgatha, Erlösung, und wo jetzt passieren erst die großen Dinge. Und dann fragte, wollt ihr jetzt vor dieser Schnittstelle, vor diesem Durchbruch weggehen? Ihr steht ja kurz vor einem Wunder, aber im Augenblick ist nichts da. Und Satan weiß, wann er dich abfangen kann. Wenn es heiß wird, wenn es scharf wird. Solange Gott keine Geschichte mit dir macht, wird er sich nicht an dir groß interessieren. Mein Vater sagte, in einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Die Nachfolger Jesu gehen zurück und dann geht der Herr Jesus auf die Jünger zu und dann beginnt er plötzlich von der großen Schar, bisher ist immer die Rede von der großen Schar, plötzlich von der kleinen Herde. Wollt ihr auch weggehen? Sie ärgern sich am Kreuzweg. An den Schwierigkeiten. Und Jesus fragt sich, was habe ich falsch gemacht? Wollt ihr weggehen? Habe ich euch nicht richtig versorgt? Habt ihr je Mangel gehabt? Ging es euch je dreckig bei mir? Wollt ihr mich verlassen? Von den 70 Jüngern hörst du nichts mehr. Aus von der Sendung. sind weg vom Fenster. Nicht mehr da. Sie wollten nicht mit Jesus zusammenarbeiten dort. Wir können von Jesus weggehen. Er kann uns nicht zwingen, bei ihm zu bleiben. Ist ja freiwillig. Wir können es tun. Die Frage ist, was passiert, wenn wir weggehen? Ich will nicht darauf eingehen groß, sondern ich will darauf eingehen, was passiert, wenn wir bleiben? Was passiert, wenn wir bleiben? Wenn wir durchhalten. Petrus, ich will dich zu einem Felsen machen. Ich will dich zu einer Säule machen in meinem Reich. Ich bleibe. Das hat der Herr gesagt. Das wollte der Herr hören. Ja, Herr, ich bleibe. Egal was passiert, egal was kommt, ich bleibe. Im Hebräerbrief heißt es, Gott hat an denen, die weichen, kein Gefallen. Hebräer 10, Vers 37. An denen, die weichen, hat Gott kein Gefallen. Egal was es ist. Wir sind auf dem Weg, den Gott für uns vorbereitet, diese Bahn durch die Wüste. Und wir müssen den Weg Gottes gehen. Und wenn wir eigenen Wege gehen, kommen wir unter die Feinde, unter die Räuber. Israel wollte eigenmächtig das Land Kanaan erobern. Zuerst, als Gott sagte, erober das Land, können wir nicht. Wir sind zu klein, zu schwach, wir sind Heuschrecken und so weiter. Aber dann, als sie nicht konnten, oder Gott gesagt hat, nein, das jetzt geht's nicht, dann wollten sie es. Eigenmächtig. Und alle, die das versucht haben, sind geschlagen worden. Weißt du, wenn Gott sagt, du kannst, dann kannst du. Wenn Gott sagt, du kannst nicht, dann kannst du es nicht. Also wir sollten auf ihn hören, was er sagt. Und wenn Gott sagt, du sollst ins Kanaan gehen und so weiter, und du sagst nein, weißt du, was dann passiert? 38 Jahre lang tippeln sie in der Wüste herum. Und ihre Leiber verrecken in der Wüste. Weil sie nicht geglaubt haben dem Wort des Herrn. Also, der Gerechte wird seiner Sache leben. Hebräer Kapitel 10, Vers 37. Denn noch über eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und nicht verziehen. Das ist um den Herrn Jesus heißt es. Der Gerechte aber wird seines Glaubens leben. Wer aber weichen wird, an dem wird meine Seele keinen Gefallen haben. Wir aber sind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden, sondern von denen, die da glauben und die Seele erretten. Also, was bist du? Wir sind nicht von denen, die da weichen, von der Berufung, von der Erkenntnis, von dem, was wir schon mit Jesus erlebt haben, was Gott in uns hineingepflanzt hat, was Gott in uns hineingewirkt hat. Das schmeißen wir nicht über Bord. Das behalten wir und wir machen weiter. Und er sagt, wir sind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden. Also wer weicht, wird auch verdammt gleichzeitig. Und Christus sagt, dass in seinem Reich keine Feiglinge und keine Weichlinge sein werden. Weiter Vers 39 in Hebräer 10. Wir sind nicht von denen, die feige zurückweichen. Feige zurückweichen, also Angst. Weißt du, Gott nachzufolgen, solange es keine Schwierigkeiten gibt, ist kein Kunststück. Aber Gott nachzufolgen oder Jesus nachzufolgen, wenn es Probleme auftauchen. Hebräer 10. Nicht abweichen. Und weißt du, das ist jetzt hier nur die letzten Verse. Aber lass uns mal Hebräer 10, wenn du aufgeschlagen hast, und nachgucken. Von was sollen wir nicht abweichen? Was bedeutet in Jesus bleiben? Da heißt es, weicht nicht vom Bekenntnis ab, Vers 23. Lass uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sich verheißen hat. Am Bekenntnis festhalten. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. An diesem Bekenntnis festhalten. Ist ganz arg wichtig. Ganz arg wichtig. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Kompromisslos an Jesus festhalten. Kompromisslos an Jesu Werk auf Golgatha festhalten. Es ist vollbracht, es ist getan. Ich muss nichts mehr hinzufügen. Und ich wehe mir, wenn ich was dazu tue. Es ist unnötig. Zeitverschwendung. Und dann bleiben in der Gemeinde, im Werk Gottes. Vers 24, Hebräer 10. Lasst uns aufeinander Acht haben. Und uns einander anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen. Also Versammlungen festhalten am Gottesdienst, auch wenn es nichts bringt. Festhalten am Wort Gottes, festhalten an der Gemeinschaft, auch wenn lauter Schwarzfahrer dort sind und Schwarzseher sind oder was es auch immer, was es immer in der Gemeinde manchmal so gibt. So festhalten. Einige gingen wieder wahrscheinlich von den Leuten hier im Hebräerbrief zurück in die Synagoge oder heute würde man sagen in die Kirche. Andere sprangen von Versammlung zu Versammlung. Verlasst nicht eure Versammlungen. Kann man gar nicht deutlich und klar genug sagen, auch hier in Berlin. Ist ja ganz schlimm, wir haben ja so viele Schmetterlinge. Es gibt tausend Gründe, seiner Gemeinde untreu zu sein. Der Hebräerbrief sagt, bleibe. Bleibe in der Versammlung. Bleibe da, wo der Heilige Geist dich hineingesetzt hat. ein Kennzeichen der ersten Gemeinde war, Apostelgeschichte 2,42, sie blieben zusammen in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, in Gemeinschaft, im Gebet. Nur so konnten sie geistlich wachsen. Nur so konnten sie vorwärts gehen. Nur so konnte Gott Menschen hinzutun. Nur so konnten sie gesegnet werden. Festhalten, also am Herrn Jesus, an der Versammlung, festhalten am Gottvertrauen. Vers 35. Darum werfet euer Vertrauen nicht weg, welches hat eine große Belohnung. Vertrauen, Gott wird alles wohl machen. Gott wird gerade ein herrliches Ziel für unser Leben und so weiter. Halte, was du hast, Offenbarung 3, Vers 11, dass niemand deine Krone nehme. Dieses Bleiben, halte fest an der Krone. Festhalten an Geduld, wird uns gesagt, Vers 36, Hebräer 10. Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Gott hat dir so viel zu geben. Sein Angebot ist so üppig und so reichhaltig. Du musst jetzt festhalten, bis du so weit kommst. Weißt du, Gott kann dich erst lehren, wenn du reif dazu bist. Einem Erstklässler oder einem Vorschulalter oder diesem Kindlein, wovon Johannes sprach, so einem Baby, kann man nicht mit der hohen Mathematik kommen. Kann man nicht da mit Wurzelrechnungen kommen oder mit welchen Gleichungen kommen und sonst was oder irgendetwas Hohes bringen. Da muss man sogar A und also 1 und 1 muss man sogar noch mühselig mit Finger beibringen. Und so, da kann man nicht ganz groß kommen. Aber da gibt es Leute, die möchten schon die höhere Mathematik und die können nicht einmal das 1x1. Es ist so wichtig, Geduld haben. Wenn du soweit bist, wirst du schon auf die Uni kommen, auf die Universität Gottes. Zuerst Vorschule, dann die Schule, dann das Gymnasium und dann erst das Studium. Und so geht's weiter. Und dann erst der Dienst nach der Ausbildung. Festhalten an Geduld, nicht ungeduldig werden. Geduldig bleiben, auch wenn Schwierigkeiten kommen. Geduldig bleiben, auch wenn die Resultate nicht da sind. Geduldig bleiben, auch wenn vieles anders kommt, als du gedacht hast. Geduldig, auch wenn du jetzt im ersten Moment von deinem Glauben nichts hast. Du wunderst dich manchmal, ich habe nichts davon. Was habe ich von meinem Glauben? Weißt du, ich habe aufgehört, den Leuten vorzurechnen, was ich von meinem Glauben habe. Was hast du von deinem Glauben? Sei doch ganz ehrlich. Wenn ich die Gottlosen anschaue, denen geht es wahrscheinlich besser wie mit den Gottesfürchtigen. Tatsache. Was hast du von deinem Glauben? Denk darüber nach. Oft werden wir gefragt. Dir geht es schlechter als den Gottlosen unter Umständen. Dein Kind ist noch doch gestorben, obwohl du vielleicht dafür gebetet hast, dass es nicht stirbt. Du bist gekündigt worden. Hast dein Geld verloren, womöglich. Und dann fragst du dich, wo ist mein Gott? Aber weißt du, durch diese ganzen Phasen, durch diese ganzen Hiobs-Botschaften, durch diese ganzen Prüfungen, wirst du geedelt, geedelt, geedelt. Und veredelt. Die Menschen sind oft so wie beim Hiob, wie die Hiobs-Frau. Sag doch deinem Gott ab, die Frömmigkeit bringt dir nichts. Sag doch deinem Gott ab. Und weißt du, das war die letzte Prüfung. Hätte Hiob hier versagt, da wäre alles umsonst gewesen. Das ganze Leiden, die ganzen Kämpfe, die ganzen Anfechtungen. Der wäre, wenn man so die Stufen nimmt, 100 Stufen, der ist bei der 98. Stufe angekommen und dann sagt er, nein, jetzt schaffe ich es nicht, jetzt gebe ich es auf, jetzt gehe ich zurück. Und wieder alles zurück. Da wäre alles umsonst gewesen, was er gelitten, was er gekämpft hat. Sag, und die Situation, und erst als seine Frau sagt, sag deinem Gott ab, hat er sich entschieden, nein. Mein Erlöser lebt. Es ist leicht, Gott abzusagen, aber es ist schwer, gerade so wie beim Hiob, bei Gott zu bleiben. Stell dir mal vor, wenn Hiob jetzt Rückzieher gemacht hätte, von Gott gewichen wäre, alles wäre zunichte gewesen und er wäre ein Gespött geworden und dieser Roman wäre anders ausgegangen oder diese Grimme-Geschichte oder diese Situation, total anders. Jakobus Kapitel 5, Vers 11. Haltet fest am Geduld, also dieses, da halte ich noch ein bisschen hier, dieses Bleiben in ihm. Gerade wo jetzt ums Kreuz geht bei Jesus. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Also schaut Hiob an. Durchgehalten bis zum Schluss. Und dann ist er zu einem Held geworden. Mein Gerechter wird aus dem Glauben leben. Hebräer 10, 38. Oder in Galater Kapitel 3, Vers fragt Paulus, wer hat euch aufgehalten? Auch das gehört dazu, dass Menschen uns irgendwie aufhalten und blockieren. Wer hat euch aufgehalten? Seid doch so, warum seid ihr so unverständig, ihr Galater? Im Geist habt ihr es angefangen und wollt nun im Fleisch vollenden. Wir sollten im Fleisch anfangen und dann im Geist vollenden und nicht umgekehrt. Sei getreu bis in den Tod. Offenbarung 2,10. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Dieses Bleiben, sei getreu. Vorher gibt es keine Krone. Vorher trägst du nur Dornenkronen. Das sind die Attrappen für die goldene Krone. Das ist die Modell, diese Modelle, diese Entwürfe für die goldene Krone. Halte fest. Warum der Teufel Teufel geworden ist. Denk drüber nach. Warum ist der Teufel Teufel geworden? Oder die Dämonen Dämonen. Sie haben ihre Behausung verlassen. Sie haben ihre Position verlassen. Sie waren nicht zufrieden. Der Teufel war nicht zufrieden mit der Position, die Gott ihm gegeben hat. Er war doch ein wunderbarer Engel. Hat sich wunderbar entwickelt. Der hätte jetzt nur demütig bleiben können. Der hätte still sein sollen. Das wäre alles gewesen. Der hätte nur ruhig bleiben sollen. Gut, ich bin der schönste Engel, aber unser Gott ist noch schöner. Okay, das lassen wir sein. Und dieser Herr Jesus. Ich möchte nicht seine Position haben. Und der Teufel ist zum Teufel geworden, indem er neidisch war auf Gott. Neidisch war er auf, wahrscheinlich auf Jesus neidisch gewesen. Und er wollte nicht das sein, was er war. Und die Bibel sagt, und sie haben ihre Behausung verlassen. Sind nicht geblieben. Und jeder wird Teufel. Der muss nichts Böses tun. Der muss nur seine Behausung verlassen. Der muss seine Position, in die Gott ihn gestellt hat, verlassen. Weißt du, wenn du etwas tust, was Gott dir nicht in dein Herz gelegt hat, was nicht von Gott ist, verlässt du deine Behausung. Tue das, was Gott will. Frage nicht, was andere Menschen sagen und denken. Tue deine Pflicht. Und deine Pflicht ist, treu zu sein im Kleinen, treu zu sein da, wo Gott dich hingestellt hat. Bleibet in mir, ist die Rede von diesem Weinstock. Bleibe in meiner Führung. Da heißt es einmal im Wort Gottes, es ist ein köstlich Ding. Was denn? Es ist ein köstlich Ding, wo das Herz fest geworden ist. Es ist ein köstlich Ding. Wir haben ein loses Herz, ein wackeliges Herz, ein unstabiles Herz. Es ist ein köstlich Ding, wo das Herz fest geworden ist. Behalte deinen Glauben noch im Hebräerbrief. Behalte deinen Glauben. Lass dich nicht irritieren. Das Herz fest bleiben. So viele Menschen, sogar heilige Menschen, ich kann jetzt den Elia hier aufreißen und zitieren. Der Elia hat seine Position, die er erkämpft hat, in Gott verlassen. Da kommt doch die Isabel und sagt, morgen ist dein Kopf dran. Nicht heute, morgen. Und schon allein die Furcht, die der Teufel in sein Herz hineingesetzt hat, die Furcht, morgen ist mein Kopf dran, resigniert er, verkriecht sich in seine Höhle und seine ganze Berufung, seine ganze Reformation, sein ganzer Kampf, sein ganzer Einsatz ist futsch. Und von der Reformation, was du hier in Israel gesehen hast, die Baalspriester, die sind wiedergekommen. Warum? Weil der Mann Gottes versagt hat in der kritischen Stunde. Weil er auf das Weibstück gehört hat. Auf die Isabel, was die sagt, morgen wird dein Kopf kosten, Elia. Andere machen dann seine Arbeit, er nicht mehr. Deshalb, wir sollen unsere Berufung festmachen. Solange Elia unter Gott stand, war er unschlagbar. Aber sobald er auf sich geschaut hat, sobald er auf die Isabel gehört hat, war alles vorbei. Und der Teufel versucht uns in der kritischen Moment, uns von der Hauptsache, vom Ziel abzulenken. Die Apostel blieben in Jerusalem. Paulus schreibt an Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Es ist so wichtig, dass du in Gott bleibst, in seiner Gnade bleibst. Ich habe diese Tage was ganz Lustiges gelesen in der Bibel. Apostelgeschichte 15, teile ich mit euch mit. Apostelgeschichte 15, bleibe in Jesus und bleibe in der Gnade Gottes und zerbrich dir nicht so viel Kopf um dies und jenes, um das Gesetz und so weiter. Bleibe in der Gnade Gottes und lass dich nicht da irgendwie so, wenn ich das tue, dann wird das und so weiter, dieses ganze gesetzliche, dogmatische, fleischliche, menschliche Denken, bleib nicht da drin. Da heißt es, also es ging um den Apostelkonzil, was soll man den Heiden auferlegen, was müssen die tun, damit die gerettet werden, die Völker, was müssen sie tun? Und dann haben sie ein Apostelkonzil gehabt und es gefällt mir, was da drin steht. Haben sie beschlossen? Und was glaubt ihr, was sie beschlossen haben? Da heißt es der Heilige Geist, und wir haben beschlossen, Apostelgeschichte 15, 28, euch keine weitere Last aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge. Götzenopfer, Blut, Ersticktem und Unzucht zu meiden. Also, diese Sachen. Und jetzt, wenn ihr euch davor hütet, handelt ihr recht. Und dann steht es in meiner Bibel, lebt wohl. Das gefällt mir. Wenn ihr also kein Götzenfleisch isst, Blut nicht und Ersticktem nicht und Unzucht, wenn ihr das meidet und so weiter und euch daran haltet, dann lebt wohl. Du lebst wohl, wenn du diese Dinge meidest. Wenn du dich auf Gott konzentrierst und im Heiligen Geist wandelst, dann lebst du wohl. Lebt wohl. Wer mich liebt, sagt Jesus, der hält mein Wort. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden bei ihm wohnen. Wer mich liebt. Wir haben in Frankfurt-Oder ein schönes Bibelwort gelesen, Sprüche 28,1. Wer Gott missachtet, ergreift die Flucht, obwohl ihn keiner verfolgt. Wer Gott gehorcht, fühlt sich sicher wie ein Löwe. Finde ich toll. Wer Gott missachtet, wer nicht mehr auf Gott schaut, sondern auf bestimmte Dinge, bestimmte Gesetze, bestimmte Formen, bestimmte Rituale, bestimmte Sachen schaut, weißt du, der missachtet Gott. Wo Gott nicht mehr vor Augen hat, wo der flieht und niemand jagt ihn. Wer aber Gott achtet und Gott vor Augen hat und sagt, Herr, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Sag dem Herrn Jesus viel, viel öfters, Herr, ich liebe dich. So wie man seiner Frau oder seinem Mann sagen sollte, ich liebe dich, so solltest du Gott öfter sagen, ich liebe dich. Und hast du das schon Gott gesagt, ich liebe dich? Nicht, ich glaube an dich, ich verstehe dich. Nein, ich liebe dich, Gott. Lass uns laut sagen, Vater, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Heiliger Geist, ich liebe dich. Die wollen das hören. Die wollen das täglich hören, stündlich hören. Und du wirst gesegnet, wenn du anfängst, ihn zu lieben. Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, ich liebe dich. Und du wirst sehen plötzlich, was für Möglichkeiten sich in deinem Leben auftun. Gott sagt, ich will Neues schaffen. Ja, aber das braucht Zeit. Dieses Neue für Gott. Ich weiß nicht, wie lange das braucht, aber weißt du, Gott will etwas anfangen heute Abend in dir. Und zwar ganz neu. Bleibe bei Jesus und versuch mit ihm Gleichschritt zu halten. Bleib mit ihm verbunden, wie Rebe am Weinstock. Achte sein Wort und du bist sicher wie ein Löwe. Und du benimmst dich wie ein Löwe. Und du jagst wie ein Löwe. Der Löwe muss nur aufstehen und alles rennt und alles läuft. Du musst mit Gott verbunden werden, dann bist du ein Löwe in Gott. Durch Gott. Du hast deine wahre Natur, deine göttliche Natur entfaltet und entwickelt und entdeckst deine göttliche Natur, wenn du in Gott bleibst. Gott vor Augen. Aber der Teufel möchte dich von Gott wegbringen. Und ich sage euch eines, wenn wir von Gott weggehen, wir fallen so wie der Betrunkene zum Fenster raus und sind vom Fenster weg. Wundern uns, wo wir gelandet sind. Weißt du, du rennst und niemand hetzt, verfolgt und treibt und jagt dich. Höchstens der Teufel. Ich habe eines, wenn wir nicht mehr Gott vor Augen haben, verlieren wir unsere Berufung. Verlieren wir sogar das, was Gott uns gegeben hat. Ich denke nur an die Israeliten, damit komme ich zum Schluss. Ich denke an die Israeliten. Sie haben Schätze bekommen von den Ägyptern für die Anbetung Gottes. Was machen sie? Weil Moses nicht so schnell vom Berg runterkommt, weil er zu lange dort verbleibt, 40 Tage ist schon lange Zeit. Och, Moses vielleicht ist dort gestorben. Was weiß ich, was mit dem Moses da oben passiert ist. Also der ist nicht mehr zurückgekommen. Lasst uns einen Gott machen, der vor uns hergeht, dieses goldene Kalb. Und dann bringen sie ihre ganzen Schätze, bringen alles, weil sie nicht warten können. Zwingen Sie den Aaron, den Priester Aaron, mach uns ein Bild, das Kalb soll vor uns hergehen. Du siehst, denn alles, was Gott Ihnen gegeben hat, verheizen Sie, verpulvern Sie, vernichten Sie für dieses Götzenbild, das zerstört wird. Und was passiert? 38 Jahre lang in der Wüste rumpilgern. Gott hat diese Dinge gegeben zur Anbetung Gottes. Was hätten die Israeliten an Reichtum heute noch? Wie gesegnet wären sie gewesen, wenn sie gewartet hätten, bis Moses runterkommt. Gott will was Neues tun. 40 Tage, lange Zeit. Und ich stelle mir vor, ich weiß nicht, wann die das Kalb gemacht haben, vielleicht beim 38. Tag. Wenn sie nur 2 Tage gewartet hätten und Moses wäre runtergekommen, dann hätten sie ihren Schmuck behalten können und die hätten sich schmücken können und wären wunderbare Menschen gewesen. Aber was machen die guten Menschen? Die können nicht warten. Die können nicht warten, bis Moses runterkommt. Die können nicht warten, bis der Herr kommt. Die können nicht warten, bis Gott erscheint. Die können nicht warten, bis die Gegenwart Gottes ist. Ich habe einer dieser Predigten die nächste Zeit. als Folgepredigt von diesem, auf den Herrn warten. Wie wichtig es ist, auf den Herrn zu warten und nicht dem Herrn Jesus voraneilen. Und jetzt, lieber Heiland, komm und segne, was wir dir bereitet haben. Verstehst du? Nein, er bereitet, er deckt uns den Tisch. Und dann segnet er. Und dann sagt er, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Diese total andere Funktion. Du verpulverst deinen ganzen Schmuck, dein ganzes Geld, deine ganze Kraft, deine ganze Zeit, wenn du nicht auf die Stunde Gottes wartest. Bleibe ruhig. Also das in Gott bleiben, möchte ich umschreiben, bleibe ruhig, bleibe auf dem Teppich, bleibe normal, bleibe vernünftig, bleibe, auch wenn es vielleicht menschlich klingt, warte. Wenn ich keine Offenbarung habe, warte ich so lange, bis ich die Offenbarung kriege. Und wenn ich sie nicht kriege, dann habe ich nicht nötig, dann brauche ich sie nicht. Dann wäre sie sowieso Verschwendung an mir. Aber Gott führt die Seinen und Gott lässt mich dann gewiss, keine Antwort ist auch eine Antwort, Geschwister. Wenn du keine Antwort mal von Gott bekommst, bleiben. Auch wenn du keine Antwort kriegst, noch nicht so weit. Wir sollten auf den Herrn achten, wie der Herr sich bewegt, wie der Herr arbeitet. Und dann werden wir viel mehr erleben und wir würden uns viel Geld sparen, wir würden viel Ärger sparen, wir würden viel Energie sparen, wir würden so viel sparen, wenn wir auf den Herrn warten würden. Und wir würden uns viel Stress sparen. Frommen Stress, wenn wir auf den Herrn warten würden. Lasst uns aufstehen. Advent, wir haben ja Adventzeit. Da heißt es auch, auf den Herrn warten. Weißt du, jetzt, wir könnten falschen Messias aufsitzen, wenn wir nicht auf den warten, der kommen sollte. Wenn wir nicht auf den Herrn warten, wir würden dann den falschen Meister finden und falschen Meister nachfolgen. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Abend hilfst, auf dich zu warten. Wir sind mitten im Advent. Halleluja, wir sind Wartende. Wartende auf den Bräutigam. Und wenn der Bräutigam verzieht, werden sie alle schläfrig, auch die Jungfrauen. Auch wenn die mit dem Öl, durch Zusatzgefäß mit dem Öl hatten, auch die wurden schläfrig. Herr, du verziehst. Und Herr Jesus, wir möchten da nicht irgendetwas tun an den anderen Bräutigam. Weil die Jünger fragten, bist du's oder ist jemand anders? Johannes fragte, auf wen bist du der Gesandte oder sollen wir auf einen anderen warten? Herr, wir kommen in der Teufelsküche, wenn wir Gott zu viel Fragen stellen. Wir sollten in dir bleiben. Wir haben die Erkenntnis, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und wir wollen jetzt an dir dranbleiben. An dir dranbleiben, Herr. An dir genug haben. Herr Jesus, heute Abend, ich möchte an dir genug haben. Begegne uns. Halleluja. Praise Gott. Wir strecken unsere Hände zum Himmel aus. Und lass uns sagen, Herr Jesus, ich will genug haben an dir. Erfülle meine Seele und lass mich in dir bleiben. Und ich möchte, dass du in mir bleibst. Oh Vater, hilf mir, geduldig zu sein, treu zu sein, dir zu vertrauen, auf dich zu warten, auf deine Stunde zu warten, auf dein Eingreifen zu warten, auf dein Kommen zu warten. Danke. Bete weiter mit deinen Worten und sag, dass du auf den Herrn wartest, dass du ihn lieb hast. Oh, dass du Geduld hast, auch wenn du es nicht hast. Sag's ihm einfach. Hab ihn vor Augen heute Abend. Und wer den Herrn vor Augen hat, der ist sicher wie ein Löwe, stark wie ein Löwe. Fürchte sich nicht, mach keine falschen Handgriffe, keine falschen Reaktionen, kein falsches Verhalten. Wer auf den Herrn wartet, kriegt neue Kraft. Halleluja. Oh, die auf Gott warten, kriegen neue Kraft. Bleibe in Jesus. Bleibe in der Gemeinschaft der Heiligen. Halleluja, halleluja. Ich kann dich nur ermutigen. Bleib musst du selber. Und der Herr fragt vielleicht auch dich, willst du auch weggehen? Willst du auch mich verlassen? So wie die anderen vor dir, die Tausenden, die Millionen, die weggegangen sind, die den Herrn den Rücken gekehrt haben, die weltlich geworden sind. Wir beten in Sprachen. Herr, du setzt die Maßstäbe. Herr, du bist auf dem Thron und du regierst heute Abend. Vater, ich danke dir. Wir lassen uns nicht von Menschen wegziehen. Und wir lassen uns von Menschen nicht aufhalten. Wir lassen uns nicht von Menschen blockieren heute Abend. Auch wenn sie alle dich verlassen, Herr. Oh Gott, wir bitten um Gnade, hilf, dass wir festbleiben.
Oh Gott, wer da steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Oh Gott, wir wollen nicht töricht handeln. Es gibt so viel töricht in dieser Welt. Oh, ihre Karriere, ihre Berufung, ihr Heil, ihre Gnade verspielt haben. Oh, die Welt ist voll von Versagern, voll von Menschen, die nachgegeben haben. Oramassokoroshante, die sich an dir geärgert haben, die schwach geworden sind. O Paramasanto, Herr, halte dein Volk, erhalte deine Gemeinde, erhalte die Brüder und Schwestern, die heute Abend hier sind. O erhalte sie in deiner Gnade, o Gott, erhalte sie in deiner Kraft, erhalte sie in deiner Liebe, ganz besonders die Kindlein. Ganz besonders die Kindlein, die Neubekehrten, die erst ein paar Wochen, Monate oder Jahre gläubig sind. Auf die hat der Feind abgesehen, auf die Säuglinge in Christus. Auf die Stehengebliebene, auf die Unterentwickelte, auf die Unterernährte. Herr, heilige deine Gemeinde. Oh, mach sie zu Pionieren. Mach sie zu Löwen, oh Gott, heute Abend. Mach sie stark. Vater, mach dein Volk stark heute Abend. Wie Löwen. Nicht, dass sie gejagt werden, sondern dass sie jagen, oh Herr. Halleluja, wer in dir bleibt, überwindet. Und Heiland, ich bitte dich ganz besonders, entzünde die erste Liebe. Oh Herr, entzünde die erste Liebe in deinem Volk. Nicht die Liebe zu Dingen, nicht zu Diensten, Berufungen, Charismen und Gaben. Nein, die Liebe zum König, Halleluja. Die Liebe zum allmächtigen Vater und Sohn und Heiligen Geist. Hurashatarasanti, haramasandalarabashiko, die Liebe zu dir. Oh, du fragst Petrus, hast du mich lieb? Und das gleiche fragst du auch uns heute Abend. Halleluja, hast du mich lieb? Liramashi guru baramashi tulirisala. Haremindini mesikuna. Hast du mich lieb? Oh, Heiland, wir möchten dich lieben. Oh, mit ganzer Kraft, mit ganzer Vernunft, mit Seele, Geist und Leib und alles, was in uns ist und alles, was wir haben. Herr, wir wollen dich lieben, 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 lieben. Halleluja, Herr, du weißt es. Wir wollen's. Oh Gott, und wir geben es ehrlich zu, wir können es von uns nicht. Es muss uns gegeben werden, Vater. Es muss uns gegeben werden von oben her. Oh, es muss uns von oben her gegeben werden, Herr Jesus. Oh, es muss uns alles gegeben werden. Oh Gott, wir sind Menschen, die nichts haben. Oh, die arm sind am Geist. Herr, wir brauchen deine Kraft von oben, Herr. Unsere Kraft reicht nicht aus. Wir brauchen die Gnade von oben. Halleluja, 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 Halleluja. Shita Ramasanti. Praise God. Bevor wir weiter beten, wir nehmen unser Opfer auf. Wir zeigen dem Herrn Jesus unsere Liebe. Ich lieb dich, Herr. Ich lieb dich, Herr. Keiner ist wie du. Ich lieb dich, Herr. Sag ihm heute Abend, dass du ihn lieb hast. Dass du dich ganz entscheidest, Herr, ich gehe nicht weg wie die 70. Ich gehe nicht weg wie die anderen. Oh Gott, auch wenn es schwer fällt, ich bleib bei dir. Jesus, wohin sollen wir gehen? Dieser Thomas hat gesagt, und ich möchte es den Thomas wirklich zugute halten. Er hat gesagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wohin sollen wir gehen? Halleluja zu dir. Wir nehmen unser Opfer auf und Gott möge alle Geber segnen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Bring dein Opfer nach vorne. Bring es zum Herrn. Und sag Gott, ich preise dich. Ich preise dich mit allem, was in mir ist. Deinen hochheiligen Namen. Ich habe vielleicht wenig, aber dieses Wenige ist bei Gott so viel. Du bist schwach, aber deine Schwäche ist bei Gott so stark. Oh, du hast vielleicht irgendwelche andere Sorgen. Bring dem Herrn Jesus deine Sorgen. Auch der Kasten ist noch offen, falls jemand noch ein Problem hat. Du kannst dein Anliegen hier in den Kasten legen. Gott hört dein Gebet. Halleluja, Halleluja, sag's ihm. Vielleicht bist du schwach. Sag ihm deine Schwachheit. Bekenn ihm deine Schwachheit. Und je mehr wir unsere Schwachheit dem Herrn bekennen, desto mehr Kraft gibt er uns. Halleluja, Halleluja. Herr, segne diese ganzen Liebesopfer zu dir, oh Herr Jesus. Segne die Liebe, die dein Volk dir zeigt. Herr, wir zeigen diese Liebe zu dir, weil du uns wertvoller bist als Gold. Du bist uns wertvoller als Silber. Herr, wir preisen dich und beten dich an. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Preis Gott. Willst du auch vom Herrn Jesus weggehen? Vielleicht bist du angefochten. Das ist keine Schande. Wir werden alle angefochten. Wir bekommen alle Anfechtungen. Wir haben alle, weißt du, wir kriegen auch solche Angebote. Du kannst alle Reiche haben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Vielleicht hast du auch so ein schönes Angebot bekommen. Wenn du musst nur niederfallen, nur mich anbeten. Das ist so verlockend, Kaiser von Rom zu sein. So verlockend, Kaiser der heiligen römischen Nation zu sein. Weißt du, es ist so verlockend, was ganz Großes, Welt-Napoleon zu werden. So, ich will dir alle diese Reiche geben. Das hat der Herr Jesus auch gehabt. Aber dann sagte er, du sollst Gott allein anbeten und Gott allein ehren. Und du hast so eine Anfechtung. Und so einfach. Du musst nur so machen und die Türen öffnen sich. Aber du wirst Gott weiter vertrauen. Da schließen sich Türen um Türen. Und ein Hindernis nach dem anderen. Weil du Gott vertraust. Und es sieht nicht so verlockend aus. Aber weißt du, je mehr Türen in dieser Welt zugehen, desto mehr Türen im Himmel gehen auf. Halleluja. Du hast Angst. Ich bete für dich. Gott sagt mir, ich muss für dich beten. Gott sagt, du brauchst den Segen Gottes und die Gnade Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Halleluja, fürchte dich nicht. Auch wenn Türen hier in dieser Welt zugehen, Türen im Himmel gehen auf. Die Herrlichkeit Gottes geht auf. Der Himmel geht über dein Leben auf. Und so wie Jakob, er sah den offenen Himmel, mittendrin in der Nacht, in der Finsternis, auf diesem harten Kopfkissen, wo er dort lag, unter dem freien Himmel. Herr, du zeigst mir, die Leiter Gottes erreicht meinen Bruder gerade jetzt. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott erreicht dich heute Abend, da wo du bist. Wenn du Gebet brauchst und ich für dich beten darf, komm nach vorne. Ich will, während die Musik hier läuft, ich möchte für dich beten, damit dein Glaube nicht aufhöre. In der Bibel heißt es, ich habe für dich gebetet, Petrus, damit dein Glaube nicht aufhöre. Geschwister, mein Glaube hört auf, wenn der Heiland nicht für mich betet. Mein Glaube hört auf, wenn der Heilige Geist für mich nicht mehr betet. Mein Glaube hört auf, wenn der Vater nicht mehr für mich eintritt. Ich habe für dich gebetet. Wenn du heute Abend Not hast und du das Gebet Jesu brauchst, ich kann nur Fürbitte tun. Er ist der hohe Priester. Er ist der, vor dem Vater steht. Und der Heilige Geist vertritt uns am Thron Gottes. Brauchst du sowas? Halleluja, komm nach vorne. Wenn du kommen möchtest, keiner muss es. Kannst auch an deinem Platz Gott begegnen. Gott ist auch an deinem Platz gut. Halleluja. Glaub doch nicht, dass Gott hier ist. Gott ist überall. Gott ist da, wo du bist. Halleluja. Gott ist da, wo du bist. Gott ist da, wo du bist. Und deshalb begegne ihm jetzt an deinem Platz oder hier vorne. Ist es egal wo. Gott tritt dir jetzt entgegen. Halleluja. Und ich spüre die Gegenwart Gottes. Gott sagt, meine Hand ist mit dir. Und meine Hand wird dich halten. Und mein Kind, glaub es mir. Keine Macht dieser Welt kann dich aus meiner Hand reißen. Keine Macht dieser Welt. Monika, dein Geburtstagsgruß. Keine Macht dieser Welt kann dich von der Liebe Gottes trennen. Weder hohes noch tiefes, vergangenes, gegenwärtiges oder zukünftiges. Nichts kann dich von der Macht Gottes trennen. Halleluja. Der Teufel versucht uns zu rütteln, zu erschüttern. Und wir gehen durch Erschütterung. Wir werden am Freitag das Thema hören. Die Welt geht durch Erschütterungen. Gott hat mir Dinge gezeigt. Wir sind mittendrin. Wir werden noch viel mehr geschüttelt auch als Volk Gottes. Aber wir haben einen Anker. Wir haben einen festen Grund. Wir haben den Herrn Jesus Christus. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir. Oh, Halleluja. Wir beten für unsere Schwester. Sie und ihre Familie geht durch Erschütterungen. Aber Gott ist stark. Halleluja. Heb deine Hände zum Himmel. Du kannst dir selber nicht helfen. Du kannst dich nur an Gott halten. Halleluja. Und alle, die sich an Gott halten, werden gehalten. Halleluja, Halleluja. Und du kannst nicht bleiben. Du kannst nicht zusammenhalten. Wir können uns anstrengen, so viel wir wollen. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und wir flehen heute Abend ganz besonders um Gottes Erbarmen für unsere Schwester und ihr Haus. Halleluja, Gott weiß, um was es ist. Und Gott weiß es, um was es geht. Und es wird alles gut werden. Halleluja, weil der Heiland seine Finger drin hat. Weil der Herr Jesus arbeitet. Halleluja. Und es wird zum Besten werden alles. Halleluja. Die Gott lieben werden alle Dinge zum Besten dienen. Vater, ich danke dir, dass auch du in ihrem Leben das Beste, das Optimalste machst. Oh, Glory, Shikaramushantira, Hissantokotunimikita da Taranisola, Hintaramashokurisintim, Laramasando, wer kann dich von der Liebe Gottes trennen? Unamashantira, ich halte dich. Und wenn Jesus jemand hält, da wirst du erhalten, mitten im Sturm, das Schiff geht kaputt, aber du überlebst, Halleluja. Das Schiff geht wie beim Paulus, und der Paulus hat gebetet, der Engel Gottes hat die ganze Mannschaft gerettet, nur das Schiff ging unter. Halleluja. Weißt du, das Schiff, das sind die Äußerlichkeiten. Das Schiff, das ist nur gerade das Vorübergehende. Etwas, was uns im Augenblick ein Hilfsmittel ist. Das geht vorüber. Aber was uns bleibt, ist die Mannschaft. 276 Seelen. Du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Schwester, hab keine Angst. Der Herr Jesus ist hier. Der Herr Jesus ist hier. Halleluja. Der Engel des Herrn ist an deiner Seite. Oh, Glory, lieber Heiland. Oh, Halleluja, Halleluja, praise God. Ich habe mich so gefreut, als ich dich gesehen habe. Du bist allein hergekommen, ohne deine Schwester. Du hast allein Verlangen gehabt nach Gott. Und der Herr sieht dein aufregendes Verlangen. Und der Herr sagt, es wird gelingen. Es wird gelingen, hab keine Angst. Du wirst das Ziel erreichen. Und du bist nicht allein von heute an. Du bist nicht allein. Mein Geist geht mit dir. Und ich habe dein Verlangen, dein Wunsch, deine Sehnsucht, dein Hunger, deine Wünsche gesehen. Und ich werde dir geben, was dein Herz sich wünscht. Hast du einen Wunsch, was du vom Heiland haben möchtest? Gott will dir deinen Wunsch erfüllen. Sag's ihm. Lieber Heiland, ich segne meine Schwester auch jetzt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, und du berührst jetzt ihr Rücken, ganz besonders ihre Wirbelsäule. Gott, du zeigst mir, dass du gerade jetzt ein Wunder an der Wirbelsäule tust. Oh, Halleluja. Und du sollst den Herrn nicht aufgeben aus gesundheitlichen Gründen. Gott sagt auch irgendjemand anders, wir sollen dem Herrn nicht den Rücken kehren aus gesundheitlichen Gründen. Wir sollen dem Herrn nicht den Rücken kehren aus finanziellen Gründen. Wir sollen dem Herrn nicht den Rücken kehren aus menschlichen Anfechtungen und Schwierigkeiten. Wir sollen festbleiben. Und der Herr stärkt unser Rückgrat. Der Herr stärkt dein Rückgrat. Oh, nicht was in der Wohnung los ist, im Heim los ist. Der Herr ist bei dir. Und Schwester, dieses Heim ist nur vorübergehend. Das ist nur deine Testphase. Dieses Heim ist eine Testphase. Du hast ein Heim im Himmel vom Herrn bereitet. Bleibe fest. Und du hast eine Wohnung im Himmel, was kein Auge gesehen hat. Du kriegst ein Apartment. Gott zeig mir ein Apartment, ganz in Weiß. Halleluja. Halleluja, in Marmor. Halleluja, Halleluja. Aber weißt du was? Für mich dieses Bild in Indien, wo wir waren, zwar Leichenhaus ist das wie eine Prinzessin, aber Gott hat so ein Haus für dich bereitet, wie diesen Palast dort in Indien, in der Nähe von Delhi, das Wahrzeichen von Indien, eine Stätte des Friedens, eine Stätte. Und dann das Schöne, dieser ganze Palast ist vom Wasser umgeben und mittendrin dieser schöne Bau, du hast einen Bau von Gott, nicht von Menschenhänden, sondern von Gott erbaut. Halt dich fest und sag Gott, ich lasse dich nicht. Lasse deine Krone von niemand nehmen. Halte fest, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, was Gott dir gezeigt, was Gott dir offenbart hat. Bleibe bei deiner Berufung, bleibe bei deiner Erwählung, bleibe bei dem, was Gott in dein Leben hineingepflanzt hat. Das geht auf. Das geht auf. Oh, wie geht's deinem Sohn? Weißt du, wie es deinem Sohn geht? Nur ganz schnell. Wie heißt er? Wir beten, Gott zeigt mir, wir sollen für ihren Sohn beten. Ja, lieber Heiland, der ist in Not. Und du berührst jetzt den Sohn, den Armin heißt er. Armin. Oh Gott, du berührst jetzt den Armin, wo er auch ist und steht. Ich kenne ihn nicht, aber Herr Jesus, du kennst ihn. Und ich lege ihn in deine Hand und das ist ihr Fleisch und Blut. Und Herr, und ich möchte, dass der Armin gerade jetzt in diesem Moment einen Blitz vom Himmel spürt in seine Gebeine. Und dass Gottes Kraft durch seinen Körper geht. Und dass er aufsteht und anfängt für Gott zu handeln. Halleluja, das Werk der Mutter fortsetzt. Halleluja. Deinen Glauben fortsetzt. Deine Kraft fortsetzt. Er ist noch jung. Er kann das machen. Und er soll es machen im Namen Jesu. Und wir sprechen in die unsichtbare Welt hinein. Armen, fange an, Gott zu dienen. Amen. Amen. Gott zu dienen. Ich weiß, er soll Seelen für Jesus gewinnen. Wenn du fest bleibst, er wird's tun. Er wird's tun. Er wird kommen. Nicht weil du so auf dein Laufen und so weiter, sondern Gottes Erbarmnis. Du bist treu gewesen bis hierher. Und Gott ist auch treu. Gott ist auch treu. Gott ist auch treu. Gott bleibt treu. Auch wenn du untreu wirst. Er bleibt treu. Sagt uns die Bibel. Auch wenn du untreu wirst. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Gott will auch dich berühren. Dein Haus will er retten. Deine Familie will er retten. Deine Arbeit soll nicht umsonst sein. Und alles, was Gott in deinem Leben gewirkt hat, ist nicht vergeblich. Es fängt Frucht zu tragen. Etwas Neues bahnt sich an. Aber dieses Neue braucht Zeit der Entwicklung. Halleluja. Und gib Gott eine Chance in deinem Leben, mehr zu tun, weiterzugehen, Größeres zu bewirken. Gott will Steigerung in deinem Leben entwickeln und schenken. Erwarte Großes von Gott. Und du wirst Großes von ihm bekommen. Nicht, weil du es verdienst. Was wir von Gott haben, ist alles unverdient. Alles, was du hast, ist unverdient. Halleluja, auch du. Alles, was du hast, ist unverdient. Oshikaparamasande, du kannst laufen, beten, rennen, rufen, anbeten, musizieren, pfeifen, egal, klatschen und tanzen. Es ist nicht an deinem Laufen und Wollen, sondern an Gottes Erbarmen gelegen. Und ich spüre das Erbarmen Gottes über dein Leben, gerade jetzt. Hushramahashika, Hosandichti, Oranasata. Und das, was blockiert ist, Herr, zerbrich die Blockaden in ihrem Leben, gerade jetzt. Zerbrich die Blockaden jetzt. Lieber Heiland, die Blockaden. Und der Herr sagt, ich tue die Schleusen jetzt auf. Und der Segen fließt jetzt in dein Leben. Und es kommt, wird Steigerung. Und das, was niedrig ist, wird hoch. Und was hoch ist, wird niedrig werden. Denn der Herr ist der Schleusenmann in deinem Leben. Der Herr ist, der alles durchschleust. Der Herr sitzt an der Schleuse. Der Herr hat die Kontrolle. Halleluja. Und er bringt dich durch. Auch wenn noch so groß der Widerspruch in deinem Leben sein mag. Weißt du, in einer Schleuse müssen, Gott hat mir das Bild von der Schleuse gezeigt. Und das gilt auch den anderen Leuten. Die Schleuse, weißt du, das wird ausgleichen. Der Herr schafft Ausgleich in deinem Leben. Der Herr schafft den Ausgleich in deinem Leben, Schwester. Oh, Shikara enesendilurinakasa. Der Herr. Oh, bringt das Hohe noch runter und das Untere bringt er nach oben. Der Herr ist der Schleusermann. Halleluja, das ist dein Gottesbild, das ich dir für heute mitgebe. Schleusermann, Jesus ist der Schleusermann. Halleluja, Halleluja, nimm's im Glauben. Halleluja, Halleluja, Dach ist gedeckt, das Haus steht noch. Bitte. Okay. Wir beten für unsere Schwester. Wie alt ist deine Mutter? Oma, Schwiegermutter. 96, und der Schwester musste eine Frau pflegen, war 96, und die Sterbebegleitung fällt ihr so schwer. Christa, hast du ein Gedicht? Hast ein Gedicht dabei? Kommst her, liest es vor, die brauchte, ich spüre, dass du ein Gedicht für sie hast. Ein Wort vom Herrn. Hast du das Mikrofon, das andere? Oh, Halleluja, praise Gott. Halleluja, Gott hat ein Gedicht für dich von unserer Schwester. Wie alt war deine Mutter? 98. Ich hatte eine Mutter, wo 98 war. Es fehlt nicht mehr viel. So und so weiter. Aber Gott gibt dir Kraft, um die alte Frau zu tragen. Halleluja, und Gott wird dir helfen. Gott wird dir helfen. Gott wird dir helfen, Schwester. Halleluja, in der Stunde des Todes, in der Stunde der Todesschatten, Gott bringt Licht in dein Leben hinein. Halleluja, lies es. Gott, ich weiß, das ist ganz spontan, nicht abgesprochen. Gott weiß, um was es geht und Gott weiß, was er dir geben soll.
Seit Jesus in mein Leben trat, ist er das Licht auf meinem Pfad. Er schreitet immer mir voran, begleitet mich auf meiner Bahn. Er schließt mir auf das Himmelreich, schenkt Schätze mir, nichts kommt ihm gleich. Und wenn ich manchmal Sorgen hab, hilft er mir stets und nimmt sie ab. Er hat mein Leben reich gemacht und mit Gnadengütern bedacht. Er reichte mir den stärksten Wein und sprach, du sollst mein eigen sein. Jetzt ist mein Leben nicht mehr mein, weil Jesus zog ins Herz mir ein. Er nahm mir meine Sündenschuld und hat mit mir sehr viel Geduld.
Halleluja. Kannst du das Gedicht schenken? Ja, das schenke ich. Gut, Gott segne dich. Halleluja. Oh, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du meine Schwester stärkst. Halleluja, dass du Licht in ihr Leben hineinbringst, lieber Heiland, ich danke dir. Und dass auch dieser Schwester, ihrer Schwiegermutter, Herr, und du lässt gerade jetzt sie genießen, den Segen Gottes. Halleluja. Lies auch dieser vor, ob sie versteht oder nicht versteht, ist ja egal. Ja. Gott versteht es und ihr Geist versteht es. Ja. Es ist für sie. Ja. Halleluja, Gott hat mir gezeigt, du siehst, dass es passt. Danke. Es passt, danke. Es passt. Ich war in Bayern. Ich mag die Bayern. Gott segne die Bayern. Und dann hat Fräulein was getan, so uns bedient. Und dann habe ich noch was gesagt, macht, ob das in Ordnung ist. Dann hat sie gesagt, das passt schon.
Das passt schon.
Das passt schon. Schwester, das passt schon. Das passt schon. Ich muss dir sagen, das passt schon. Halleluja, du verstehst nicht, aber es passt schon. Wir haben gebetet, es passt schon. Halleluja. Kannst halten. Wie geht's deinem Mann? Nicht so gut. Alles durcheinander. Oh Gott, alles durcheinander. Bleibe fest an Jesus. Und lieber Heiland, unsere Schwester sagt, alles durcheinander, alles Chaos. Herr, und das ist die Situation, wo wir nur dich einladen dürfen. Herr Jesus, stärke meine Schwester. Stärke ihr Rücken. Stärke ihr in dieser Stunde. Annemarie, komm mal hier, bet's mit. Gott stärkt sie durch dich auch, durch die Leute, die anderen gestärkt haben. Halleluja. Und das ist so schwer. Schlaganfall, Pflegefall. Und es geht nicht. Gott kann's. Und Gott wird's. Und Gott tut es. Halleluja, Schwester. Und Gott zeigt mir, er wird's machen. Halleluja. Er wird dich stark machen in dieser schweren Stunde. Verzage nicht in dunkle Stunden. Zweifle nie an Gottes Wort. Halleluja, was er zusagt, das hält er ganz gewiss. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du meine Schwester hältst. Oh, dass du hältst ihr Haupt aufrecht, dass sie sich nicht fürchten muss. Oh Gott, und kannst du mir sagen, wie heißt dein Mann? Ach, Franz. Ja, Herr Jesus, und du möchtest Franz jetzt ganz besonders in deine Hände nehmen. Schütze ihn. Oh Herr, schütze seine Seele, bring seine Seele zur Ruhe und zum Frieden. Ich danke dir. Halleluja.
Ich habe meine Probleme.
Ja.
Meine Schwester will eine Kirche abreißen.
Jetzt die Kirche?
Ja, in der Zeit.
Und wo ist das?
In Jugoslawien.
Okay, wir beten. Wir beten. Und sie hat noch eine andere Not. In Jugoslawien, da wo die Gemeinde ist, von ihrer Schwester, die Gemeindegebäude soll abgerissen werden. So, wir beten, dass die Regierung nicht das Gemeindegebäude abreißt. Und selbst wenn das Gebäude abreißt, aber dass die Gemeinde bestehen bleibt. Dass die Gemeinde vielleicht was anderes bekommt. Wo ist das? In welcher Stadt?
In Novi Sad.
In Novi Sad, aha. In Serbien. Oh, lieber Heiland, du siehst die Situation, wo meine Schwester für ihre Schwester und für die Gemeinde dort betet. Wir beten es nicht für uns. Wir vergessen uns. Herr, und gerade jetzt in dieser Situation, wo kurz vor Weihnachten, Herr, und im Winterzeit, und dein Volk soll ihr Haus verlieren. Aber Herr Jesus, ich sag dir, oh, du bist Zimmermann gewesen. Du hast Häuser gebaut und du kannst dieses Haus von unserer Schwester erhalten. Halleluja, du kannst es erhalten. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und du kannst Gnade schenken, Vater, dass dieses Haus in Novi Sad erhalten wird, in Jesu Namen. Und wir grüßen die Gemeinde in Novi Sad, in Jesu Namen. Lass uns das zusammen sagen. Vater im Himmel, wir grüßen die Gemeinde in Novi Sad. Und wir bitten dich, erhalte das Haus deiner Gemeinde. Amen. Ich darf dir noch ein Zeugnis geben hier an dieser Stelle. Wir haben für Perm gebetet. In Perm, die haben das Hotel, wo wir mal einquartiert waren, das Haus gekauft und dann wollte die Regierung das Haus ihnen wieder zurück wegnehmen. Also das wäre Lenin-Palast und so weiter und so fort. Und das kann man nicht jetzt Christus dort drin verkündigen. Das muss Staatsobjekt werden und so weiter. Man wollte wegnehmen. Wir haben hier auch mal gebetet vor längerer Zeit. So, und die haben wir diese Tage geschrieben vor Weihnachten, jetzt also ist auf Weihnachten zu Grüße. Und wir haben unser Haus erhalten.
Amen. Halleluja.
Wir haben uns, es ist zwar noch nicht alle Details geklärt, aber wir haben unser Haus erhalten. Und das, was in Perm der liebe Gott tun konnte, kann er auch in Novi Sad. Halleluja. Und das kann er auch an deinen Mann, Schwester. Halleluja. Das kann er auch an deinen Mann. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Schreib ihnen eine Karte, dass sie keine Angst haben sollen. Danke. Gott ist stärker als Parlament. Gott ist stärker als alle Parlamente dieser Welt. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Solle dem Herrn etwas unmöglich sein. Halleluja, halleluja. Und dein lieber Heiland, und du bringst meinen Bruder in deine Bahn, in deine Schule, auf deinen Weg. Halleluja, und du schenkst ihm Gnade. Und halleluja. Wann hast du Geburtstag?
In einer Woche, am Dienstag.
Was ist das für ein Tag?
Dienstag,
19. Du hast am Dienstag der 19. dein Geburtstag. Und wir beten, dass du an deinem Geburtstag einen ganz neuen Anfang mit Gott machst und einen ganz neuen Anfang mit Gott bekommst und dass der Herr eine ganz neue Zeit in deinem Leben kommen lässt. Das, was ich gelesen habe aus Jesaja 43, das soll auch in deinem Leben jetzt in die nächste Woche wahr werden. Ich will Weg machen in der Wüste, in der Steppe. Ich will Wasserquellen aufbrechen lassen in deinem Leben, spricht der Herr. Ich will dich sättigen und ich will dich glücklich machen und ich will dir Frieden schenken. Wie jung wirst du?
46.
Halleluja. Gott segne dich und Gott schütze dich. Halleluja, halleluja. 46. Lieber Heiland, du schenkst einen neuen Abschnitt in seinem Leben, in dieser Phase. Herr, und ich bitte dich, nimm du meinen Bruder an die Hand und lass jetzt Ströme in der Wüste aufbrechen. Der Herr sagt, ich will's tun. Und wenn der Herr sagt, ich will's tun, musst du Finger rauslassen. Du musst nicht mehr mitmischen. Der Herr macht es. Lass Gott arbeiten. Oh, der Herr zeigt mir, lass mich arbeiten. Ich mach Weg, wo kein Weg ist. Und Er hat eine gute Mutter. Die Mutter muss einen Mann pflegen, genauso wie ihn noch, vielleicht viel schlimmer, im Rollstuhl und so weiter. Aber ich habe mit ihr schon öfters telefoniert. Lass uns für die Mutter beten, die braucht so viel Kraft jetzt. Zwei Männer, die sie pflegen und versorgen muss. Und ich segne, denn sie hat ihn geboren, ihn zur Welt gebracht vor 46 Jahren. Vater, und du möchtest auch sie jetzt berühren in dieser Woche. Du zeigst mir, dass diese Woche eine Berührungswoche, eine Bestätigungswoche in ihrem persönlichen Leben wird, und auch in seinem Leben, Herr Jesus. Und du wirst Großes tun. In der Wüste eine Bahn machen. Halleluja. Wir haben hier in Deutschland keine Wüsten, aber wir haben genug Betonwüsten. Wir haben andere Wüsten hier. Herr, und da, wo kein Weg ist, machst du einen Weg. Herr, und du schließt Herzen auf. Und Herr Jesus, ich wünsche mir ganz besonders, dass sein Vati von Gott berührt wird. Oh, in die ganzen schweren Situationen seines Leidens. Oh Herr, dass die ganzen Hindernisse, die da sind, die seine Seele blockieren wollen, gebrochen werden. Vater, du tust es. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Praise Gott. Diese Woche, eine Woche des Wassers, der Bahn, des Friedens, der Erholung, der Entspannung. Die ganze Woche, in 7 Tagen, Gott tut ein Wunder. Amen. In 7 Tagen erwarte dein Wunder. Weißt du, wenn Gott sagt, ich tue, mir ist es von der Charmin. Und vielleicht darf ich euch fragen, wenn irgendjemand noch von der Charmin diesen Zettel hat. Ich brauche das, ich suche das. Denn sie hat so schön aufgeschrieben. Wenn Gott sagt, jetzt, das kann 3 Wochen sein. Hast du den Zettel? Besorg's mir. Schreib's mir ab oder schick mir Mail zu. So, ich suche das. Das ist so, so stark. Und ich habe das gehabt und verlegt. So, das steckt so viel, das braucht die Gemeinde. Das sollten wir wissen. Wenn Gott redet, wann, was ist. Weißt du, das fand ich ganz toll. Und ich denke, das war eine Offenbarung Gottes. So.
Ich bin seit 2 Tagen bin ich krank. Ich habe Erkältung.
Ja. Aber steck mich nicht an. Ich habe keine Angst. Was?
Ich fühle mich nicht so gut. Ich bin halt krank.
Lieber Heiler, nimm die Krankheit weg. Nimm die Schmerzen weg. Nimm die ganze Ansteckung weg. Und Herr, nimm alles Negative weg von ihrem Leben. Herr Jesus, und alles, was dieses ganze Immunsystem schwächt und lähmt, nimm es weg. Halleluja, und mach sie stark.
Ich finde, da weiß ich jetzt noch nichts, also wie es ihr geht. Ich habe ihr Briefe geschrieben, aber ich habe keine Antwort erhalten.
Eineilig, oder?
Eineilig.
Wir beten für deine, wir beten für deine Zwillingsschwester. Und das erklärt, dass du manche Probleme hast. Zwillinge sind gleich, sind ähnlich, sehr ähnlich. Und die machen das durch. Und Vater, und ich möchte, dass du von dieser Stelle aus, ihre Zwillingsschwester berührst. In der unsichtbaren Welt, wo es jetzt auch immer sein mag, wo sie sich auch immer aufhält. Jesus, so wie ich jetzt meine Schwester hier berühre, so berührst du Herr, sie auf dem anderen Ende dieser Erde. Halleluja, halleluja. und auch sie wird, und sie wird zu Jesus geholt und zu Jesus gebracht und sie wird wiederhergestellt und wenn sie wiederhergestellt ist, wird auch meine Schwester wiederhergestellt und beide erleben Gott und beide kommen zum Herrn und beide berühren den Herrn und auch deine Familie. Halleluja. Amen. Sei gesund. Halleluja, sei gesund. Noch jemand ein Gebetsanliegen? Nicht. Wir haben für dich gebetet. Wir haben jetzt schon gebetet, schon fertig. Du bist eingeschlossen im Gebet. Wenn wir einmal für jemanden beten, ist sie alle eingeschlossen. Dann stehen wir auf und beten noch zum Schluss. Halleluja. Wir beten für die Weihnachtstage, dass wir gesegnete Weihnachtstage haben. Ich freue mich auf Weihnachten. Wir als Christen haben das, was die Juden nicht haben, was die Moslems nicht haben, was die Buddhisten nicht haben. Wir haben eine Erlösung. Halleluja. Wir haben einen Erlöser. Das ist etwas ganz Großes. Die anderen müssen noch immer auf den Erlöser warten oder auf die Erlösung warten. Wir haben in Jesus den Erlöser. Halleluja. Und wir sind im Plus. Und ich freue mich über Weihnachten. Lass die Leute reden und schreiben und sagen, was sie wollen über Weihnachten. Das ist das Fest aller Feste. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, wäre ich verloren. Christ ist geboren. Halleluja, praise Gott. Und ich freue mich über diese Weihnachtstage und ich erwarte in der Weihnachtszeit, dass du vielen Menschen begegnest. Und wenn ich sage vielen Menschen, meine ich den vielen Menschen, die nicht an Gott glauben, die zum Supermarkt gehen und einkaufen und dann O du Fröhliche hören oder Stille Nacht hören. Die Engel predigen an Weihnachten das Evangelium. Heute noch über die ganzen Lautsprecher und dann die ganzen Christmetten. Und Heiland, ich möchte, dass gerade irgendwo in dieser Weihnachtszeit, wo die Menschen sentimental werden, dass du eine Tür findest zu den Herzen der Menschen und dass du hier und da in unserem Lande und auf der ganzen Welt, denn überall wird Weihnachten gefeiert, dass du Menschen begegnest. An Weihnachten predigen Engel das Evangelium. O Engel Gottes, mach dies. Die ganzen himmlischen Heerscharen kamen und sagten, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Halleluja. Ich danke dir, dass du den Menschen helfen möchtest und den Menschen begegnen möchtest in der Weihnachtszeit. Wir segnen die Weihnachtszeit. Halleluja. Und hilf, dass die Menschen nicht materialistisch werden und nur noch Geschenke haschen. Nein, sondern dass sie das größte Geschenk, das du gegeben hast, Vater, deinen geliebten Sohn ergreifen und empfangen. Segne. Segne die Menschheit mit Jesus. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, Vater, segne die Menschheit mit Jesus. Amen. Amen. Gott segne euch und geht hin in Frieden und Gott mit euch. Amen.